Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 377, heute mit dem Rückblick auf AEW Revolution 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Einen schönen Montag.
Ja, wir sind schnell dabei, einmal mehr bei unseren Reviews. Das war ja ein großes Feedback zum Ende des Jahres, nach dem Motto, könnt ihr Reviews auch zeitnäher bringen? Ich gebe mir alle Mühe, die Podcasts rechtzeitig zu schneiden und online zu stellen, damit ihr dann eben auch hier zeitig was zu hören bekommt. Wir haben uns heute über den Tag verteilt, den Event angeschaut, so wie sich das gehört. David, du hast nicht live geschaut, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also ich hoffe auch, dass es in Zukunft wieder die Samstags-Pay-Per-Views gibt, weil das mochte ich sehr.
Das stimmt. Es war diesmal anders. Nicht von Samstag auf Sonntag, sondern eben von Sonntag auf Montag. Ganz in WWE-Tradition fast schon. Und ja, es war eine Umstellung, vor allem auch, weil es natürlich ein langer Event war. Also eine Stunde Buy-in-Pre-Show plus dann eben auch noch mal gut 4 Stunden Event. Also da war man gut beschäftigt. Ich glaube, der Event endete knapp gegen 6 Uhr morgens. Ich habe extra früher aufgestanden, hab mir ab 7 Uhr dann angeguckt in einem Rutsch durch.
Da kam ich und dann bist du rausgeflogen.
Genau, das stimmt. aber das ist dann eben auch schon ganz guter Brocken. Aber David, lass doch dann hier an der Stelle gleich beginnen mit der Review, weil, wie gesagt, wir haben einiges vor der Brust und wir starteten ja dann eben auch mit dem Buy-In und da gab es ja ein Match zwischen, ja, eigentlich Britt Baker und Reba auf der einen Seite gegen Thunder Rosa und Riho, aber es war ja dann so, dass Reba, Rebel, nicht antreten konnte, weil es angeblich eine Backstage-Attacke gegeben hat. Und dann wurde eine neue Wrestlerin vorgestellt, die wir schon aus dem Eliminator-Turnier kennen, Maki Ito, die dann eben an der Seite von Britt Baker gegen Thunder Rosa und Riho antrat. Wie hat dir das Match gefallen? Wie hat dir Maki Ito gefallen hier?
Die Gesangseinlage fand ich ganz lustig. Ich glaube, das wäre cool rübergekommen, wenn die Musik lauter gewesen wäre. Ansonsten, es war ein zu langes Match für mich. Also für ein Kickoff-Show-Match, ein Kickoff-Show ist für mich ein Match, was sich richtig anheizt und in Stimmung bringt auf den Event. Und das hat sich einfach für mich ein bisschen zu sehr gezogen. Es war auch kein besonderes Match, das habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Allerdings gab es da Momente, die mir sehr sauer aufgestoßen sind. Also gerade, wo halt Maki Ito und Riho allein im Ring waren, diese Shops auf die Brust, wenn dann Riho die rausdrückt, aber alles so gezwungen, halt viel Comedy-Einlage drin, ein Schlag mit der Hand wird mit dem Kopf geblockt und das wird halt entsprechend gesellt. Das hat mir nicht unbedingt geholfen, reinzukommen, sagen wir mal so rum.
Ich finde, das war insgesamt ein relativ solides Match, aber ich hatte ähnliche Probleme hier irgendwie in diesen Kampf reinzukommen und vor allem auch die Charaktere da irgendwie nochmal einzusortieren. Also Maki Ito hat für mich eigentlich nicht so richtig in dieses Match reingepasst, weil sie, wie ich finde, ja eigentlich auch eher so auf der Babyface-Seite zu finden war, während Britt Baker eigentlich so Top-Heel ist. Wir wissen, bei AEW haben wir diese klassische Einteilung nicht. Trotzdem hat das für mich nicht ganz so funktioniert. Wrestlerisch war es auch hier und da ein bisschen holprig. Was ich aber dann wiederum gerade gegen Ende dann ganz gern mochte, war dann eben gerade diese schnelle Abfolge, die wir von Britt und Thunder Rosa dann unter anderem gesehen haben. Was mich dann wiederum gestört hat, war zum Beispiel, wie eine Reba dann eingegriffen hat. Sie war ja dann mit am Ring, mit Krücke und war ja dann am Ende auf dem Apron, wollte eingreifen, wollte ablenken. Es gab ja ein bisschen Schubserei und sie saß dann auch draußen auf dem Apron. Und da hat man dann leider sehr, sehr gut gesehen, dass sie eigentlich nur auf den richtigen Moment wartet, um zuzuschlagen. Und das wirkte dadurch sehr gekünstelt und sehr unspontan irgendwo. Und das hat mich dann tatsächlich aus diesem an sich soliden Match so ein bisschen rausgebracht. Und dann, ja gut, es war dann eben der Sieg für Britt Baker und Maki Ito. Reba hat dann triumphierend noch da gesessen. Ich glaube, wir müssen da nicht so die ganz, ganz großen Worte drüber verlieren hier an der Stelle, weil wir kommen zu den Figuren, die wir jetzt hier gesehen haben. Die sehen wir ja später nochmal und da werden wir dann vielleicht nochmal weiter drauf eingehen.
Also eine Sache möchte ich schon anmerken, ja. Die mich, meine, bei Wrestling muss man nicht so viel mit Logik kommen, aber wenn halt die Begründung ist, es ist eine Verletzung da, okay, kann man, alle Schauspieler und alles gut, schön und gut, die aber backstage von einem Mediziner bestätigt wurde und halt Khan, der Chef, der geht drauf ein und reagiert und wird halt eine neue Wrestlerin. Das sieht halt auch schon verdammt doof aus.
Ja, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig.
Also wenn Tony Khan halt auf darauf reinfällt, ist es halt nicht so gerade der Smarte.
Das stimmt. Das ist richtig. Aber wie gesagt.
Egal, weiter geht's. War Kickoff.
Genau, weiter geht's. Ich bleib dabei. Es war ein halbwegs solides Match für mich. Aber trotzdem gefühlt 5 Minuten auch zu lang, glaube ich. Genauso ging's dir auch. Und ja, wir starteten sofort durch hier in den Event mit dem Match um die AEW World Tag Team Championship zwischen auf der einen Seite den Young Bucks, den amtierenden Champions, und natürlich dem Inner Circle. Genauer gesagt Chris Jericho und MJF, begleitet von Wardlow auf der anderen Seite. Und ich muss erstmal sagen, ich war von der Präsentation von Revolution so ein bisschen enttäuscht. Wir hatten es ja schon in der Vergangenheit mal gesehen, dass man so ein bisschen Deko gehabt hat. Es gab keine Deko. Es gab noch nicht mal ein Video im Vorfeld zu dem Event. Was war das?
Ist mir gar nicht aufgefallen, gebe ich offen zu. Okay. Das stimmt, wo du es sagst. Ja, das zog sich aber generell durch, ne? Also es war irgendwie nie so eine Stimmung, wo man sagt, okay, der Pay-Per-View steht unter irgendwie einem Motto. Und das Motto sollte ja eigentlich Revolution sein, aber war nicht. Es gab ja in der Kickoff-Show lange Videos, die waren ja auch gut, auch zusammenfassend. Aber nee, so ein richtiges Hype-Video gab es nicht.
Es hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Irgendwie, was mich noch mal so ein bisschen stärker in den Event reinzieht und noch mal Lust drauf macht, dass man zeigt, hier, das ist jetzt Revolution und damit gehen wir Vollgas. Das hätte ich schon ganz gern gesehen. Aber trotzdem, wir haben diesen Kampf auf jeden Fall hier als Opener gesehen. Ist eigentlich ein Match gewesen, was ich zu einem späteren Zeitpunkt auf der Card vermutet hätte. Ich hätte gedacht, man holt hier vielleicht das Leitermatch beispielsweise an die ganz frühe Position, um so eine große Bombe zu haben. Hier haben wir dann eben ein klassisches Tag Team Match gehabt. Auch David, wenn es natürlich in den ersten Minuten komplett chaotisch zuging und es eigentlich eher den von mir in der Preview angesprochenen No Holds Barred Brawl hier gegeben hat.
Ja, vor allen Dingen, es war halt anfangs so, dass Nick und Matt halt komplett die Oberhand hatten.
Ja.
Also die haben halt Jericho, MJF halt vermöbelt, wie sie wollten. Und das war halt auch eigentlich die Story der ersten Minuten, dass halt die beiden die Oberhand haben und Jericho und MJF erst wieder ins Spiel kamen, als halt eingegriffen wurde. Als halt ein bisschen Dirty Play gemacht wurde. Dann konnten sie halt wieder aufholen und dann wurde es halt auch ausgeglichen. Aber da anfangs ging es halt einfach nur voll auf die Moppe. Ihr seid zu weit gegangen, ihr Bösewichte, wir zeigen es euch.
Genau, wir haben es ein paar Mal gesehen, dass Wardlow eingegriffen hat. Das war in der Anfangsphase, hat er eben schon eingegriffen, als Nick Jackson draußen gewesen ist. Dann im späteren Verlauf hat er auch mal die Ringseile runtergezogen. Und dann ist, glaube ich, Matt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aus dem Ring rausgeflogen. Das sah auch ein bisschen merkwürdig aus. Aber das ist ja eigentlich auch die Geschichte, die wir hier gehabt haben, dass die Young Bucks das bessere Team sind, aber MJF und Chris Jericho die besseren Schurken sind, so würde ich es einfach mal sagen. Die haben auch gut zusammengearbeitet, aber auch sehr oft sehr unfair. Und ich finde, man hat hier ein flottes Tag-Team-Match gehabt. Nicht dieses typische Young Bucks-Spektakel, was wir schon so oft gesehen haben, aber trotzdem eine gute Geschichte, die erzählt worden ist. Und auf jeden Fall ja eine gute Pace, die man hier auch gehabt hat. Wie hast du den Kampf gesehen?
Es war auf jeden Fall ein gutes Match. Das war, wie du halt schon richtig sagst, es war aber auch nicht zu erwarten, dass halt jetzt ein Feuerwerk sondergleichen kommt, sondern wir hatten ja schon in der Preview gesagt, dass zwei sehr unterschiedliche Teams aufeinandertreffen, von Charakteren her, und das hat man gut umgesetzt. Man hat es auch so geschafft, muss man ja immer sagen, bei Jericho-Matches ist immer ein bisschen Sorge, kann er mithalten oder nicht? Das hat man gut integriert, das passte alles, und es ging vor allen Dingen darum, dass halt die beiden Jericho, MJF, kommen sie mit ihrer Cleverness durch oder nicht?
Ja.
Und allerdings muss ich schon mal vorwegnehmen, was mir ein bisschen fehlte, dafür, dass die Fehde so persönlich war, war mir das Match ein bisschen zu lieb.
Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Mir hat auch so ein bisschen diese große Geschichte gefehlt. Also, das war alles, wrestlerisch war das meiste davon gut bis sehr gut. Da waren coole Aktionen dabei. Also, auch zum Beispiel, die Anzahl der Superkicks war wieder mal für mich einen Tacken zu viel, gerade gegen Ende, wo die Superkick-Party noch bekommen haben. Klappe.
Was hast du denn gegen die Superkick-Party?
Ich fand das hochgradig albern, aber da war ich noch nie ein Fan von. Ich finde, dass die Young Bucks, die können auch richtig gut Geschichten erzählen. Ich brauche das nicht so in diesem Ding, aber ist egal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir hier auch ein paar schöne Aktionen auf jeden Fall auch gesehen haben. Was ich sehr mochte, war der Gruß an die Motor City Machine Guns mit dem Sliced Bread Doomsday, Tower of Doom, mit der Tower of Doom Sliced Bread Kombination, die wir hier gesehen haben. Das fand ich echt cool. Wir haben auch gesehen, wie ein Jericho hier beim Lion Sword aus der Luft geholt worden ist mit einem Superkick. Das hatte auch eben was gehabt. Und da waren generell echt schöne Abfolgen drin. BTE-Trigger haben wir gesehen und was nicht alles noch dazu gehört. Aber ich bin komplett bei dir. Mir hat hier gerade so nach dieser wilden Anfangsphase, wo man diesen Hass der beiden Teams gegeneinander gemerkt hat, dann ist es für mich sehr stark wieder ein normales Tag-Team-Match geworden. Ja. Eigentlich war mir dafür die Fehde auch zu persönlich. Vor allem war man da ja auch im Kommentar gleich zu Beginn noch mal drauf eingegangen. Ist gesagt, hier, übrigens, die Frau ist da und es ist eine Familienfehde mehr oder weniger. Da war ein bisschen wenig Hass zu sehen, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, du hattest halt sehr viele Mittelfinger. Sehr, sehr viele Mittelfinger. Es gab noch ein paar Mittelfinger. Aber das war halt eigentlich das Einzige, was halt so sich abhob von einem, Anführungszeichen, Standard oder einem, nee, sagen wir lieber, normalen Tag-Team-Match. Es war halt eher Provokation von Seiten Jericho und MJF, aber Matt und Nick, die haben ja schon intensiv gekämpft und auch schnell und waren auch dabei, aber es war halt nie so das Gefühl, ah, das ist hier gerade eine Schlacht und da geht es um mehr als nur um einen Sieg.
Ja. Aber die Geschichte sollte ja dann hier auch ein bisschen fortgesetzt werden. Auch, dass vielleicht zwischen Jericho und MJF nicht alles ganz so glatt ist, wie man das hier vermuten könnte. Und das hat man ja eben schon gehabt, gerade gegen Ende, wo dann ja auch der Judas-Effekt daneben gegangen ist und Wardlow getroffen hat. Das ist ja auch so eine wichtige Geschichte ja eigentlich gewesen. Und es sollte ja im späteren Verlauf noch ein Interviewsegment mit Jericho und MJF geben. Und da hieß es ja, es gibt demnächst hier den Kriegsrat, mehr oder weniger, im Inner Circle. Und da hat MJF ja schon auch schon so unheilschwanger gesagt, ja, wir müssen etwas ändern. Und
darüber denkt er schon länger nach.
Ja, ja.
Hat er gesagt. Das war, fand ich, sehr wichtig. Natürlich, aber wobei ich sagen muss, dass er halt der Judas-Effekt daneben ging, das sah man halt auch schon aufs 4 Kilometer Entfernung kommen. Ja. Das war leider von der Kamera her ein bisschen ungünstig gemacht. Ich gebe halt zu, ich fand das Match halt nicht schlecht, aber es war halt leider nicht das, was ich, oder ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr Intensität erhofft, dass es halt wirklich komplett drüber geht, dass man vielleicht auch mal kurz hat, dass Nick Matt bremsen muss, was wir ja öfter schon mal bei Matches hatten. Irgendwie war mir das ein bisschen zu routiniert alles.
Kann ich nachvollziehen. Ich fand, das war ein gutes Match, das war ein solides Match, aber ich glaube auch, dass hier mehr drin gewesen wäre bei den Teams. Also mir hat hier so ein bisschen die Intensität gefehlt und das Drama, also mal ganz blöd ausgedrückt, dieses Drama, was man dann hier im Vorfeld eigentlich gut aufgebaut hat. Und wer weiß, also unter No-Holds-Barred-Regeln vielleicht wäre da ein bisschen mehr rausgekommen. Ja. Aber vielleicht will man das auch hier in dieser Geschichte dann auch gar nicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat vielleicht gedacht, dass es connectet ein bisschen mehr. Ich fand auch, das Finish war halt zu unspektakulär für mich persönlich.
Es ist auch extrem eindeutig, das muss man auch mal sagen. Also die Young Bucks haben ja dann Jericho und MJF hier wirklich nach Strich und Faden verdroschen. Es gab die Superkick-Party, die angesprochene, gegen MJF und dann eben den Meltzer-Driver gegen Jericho. Und dann war das Ding ja gelaufen. Das war ja schon. Also ich hatte ohnehin fast die ganze Zeit über das Gefühl, dass eigentlich die Young Bucks das Ding hier gewinnen. Weil so die großen Momente hatten Jericho und MJF jetzt in meinen Augen eher weniger. Also ich hatte nicht dieses Gefühl, dass der Titel wechseln würde. Vielleicht hat mir das auch gefehlt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Es war halt nicht so, dass die gleichwertig waren. Sie waren halt cleverer, kann man halt sagen. Aber auch diese Phasen haben ja nicht lange gedauert.
Genau.
Es war ja immer wieder so, dass halt einer der Jacksons dazukam. Und sobald 4 im Ring standen, waren halt die Young Bucks immer dieses dominante Team.
Jo,
so ja, ist das. Fassen wir zusammen. Ist ein gutes Match, aber es war halt deutlich mehr drin. Es wird wahrscheinlich dafür genutzt, um die Story von Inner Circle jetzt weiterzuführen, dass es jetzt bei Dynamite zu dem großen Split kommt oder zumindest MJF versucht, die Macht zu übernehmen. Aber dafür hat man halt einfach die Story zu gut aufgebaut. Also es war halt eine der Matches, wo ich dachte, okay, die Story, das hat echt geklappt, das hat bei mir getriggert, funktioniert und vielleicht war ich deshalb jetzt ein bisschen enttäuscht.
Ja. Bin ich sehr in deiner Nähe, was so diese Beurteilung angeht. Also ich fand's gut, ich fand's unterhaltsam. Wir haben aber von beiden schon bessere Matches gesehen, aber es war trotzdem ein guter Opener, den wir hier gehabt haben. Es war ein stimmungsvoller Opener und insofern ein bisschen meckern ist erlaubt an der Stelle, aber es war trotzdem ein gutes Match, um das ganz klar zu sagen. Machen wir weiter. Es ging weiter mit der Casino Tag Team Royale, so rum, um die Reihenfolge hier richtig aufzusagen. Der Sieger bekommt ein Match auf die AEW World Tag Team Championship. Die Teilnehmer wurden anhand der Lotterie ausgelost, also die Reihenfolge alle 90 Minuten, 90 Sekunden kam jemand rein. Und Dabei waren unter anderem die Natural Nightmares, die Dark Order in drei verschiedener Fassung. Wir haben den Inner Circle gehabt mit Ortiz und Santana, Proud and Powerful. Wir haben die Seidels gehabt, den Gun Club. Wir haben The Pretty Picture gehabt. Wir haben die Varsity Blondes gehabt, Bear Country. Jurassic Express war noch mit dabei. Butcher and the Blade, Private Party, SoCal Uncensored und deine Favoriten, Death Triangle. Und die haben das Ding am Ende auch gewonnen, muss man mal ganz klar sagen. Also ja, da hat der David prophetische Qualitäten bewiesen.
Zu Recht. Ich muss jetzt bei dem Match erstmal sagen, ich muss im Nachhinein mich dafür aussprechen, ich brauche keine Tag-Team-Battle Royals, glaube ich. Das ist mir zu viel. Also es ist mir einfach zu viele Leute oder zu viele Abstände einfach dazwischen. Und vor allen Dingen, was ich gemerkt hatte in der ersten Matchhälfte, du hast halt wenig Zeit oder wenig Möglichkeiten, dadurch, dass halt immer direkt zwei reinkommen, Story-Momente zu kreieren. Das ist ein bisschen schwieriger. Und was auch nochmal hinzukommt, du hast ganz oft in diesem Match gehabt, jetzt klingt das überkritisch, ich komme gleich echt zu sehr viel Positiven, dass du sehr oft hattest, dass ein Team reinkam. Das hat halt dann seine Momente, Double-Team-Moves ohne Ende, alles klar. Aber Einzelwrestler sind ganz oft im Ring umhergegangen oder du hast halt mal seitlich gesehen, wie dann halt jemand da rumsaß, neben jemand anderen hockte und da passiert nichts. Also keiner versuchte, den anderen rauszuwerfen, sondern alle warteten irgendwie.
Ja, das gab's auch schon in der Anfangsphase in einem Moment ganz gut, wo irgendwie Dustin Rhodes auf seinen Einsatz gewartet hat und irgendwie es kam keiner zu ihm. Es fehlte der Tanzpartner in dem Augenblick. Ging mir ähnlich. Also ich habe sowohl ein Problem gehabt damit, dass die Abstände zu groß waren, aber ich hatte auch ein Problem damit gehabt, dass zu viel Filmmaterial dabei gewesen, viele Teams, wo du eh weißt, die werden jetzt keine große Rolle spielen. Und das war gerade in der Mitte dieses Matches, war das für mich der Fall. Also ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Gun Club, Pretty Picture, die Varsity Blondes oder selbst
auch bei Dark Order. Das waren einfach zu viele Dark Order-Teams. Nimm von Dark Order ein Team, bin ich absolut zufrieden mit, passt. Aber dass drei Teams drin sind, das ist zu viel.
Ja, deswegen, das Match hatte, wie ich finde, in der Mitte eine riesengroße Länge. Trotz dieser Geschichte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, mit QT Marshall und Dustin Rhodes, also die Nightmare Family, da kriselt es ganz gut. Ja, und dann gegen Ende wurde es richtig geil. Das muss ich auch mal ganz klar sagen.
Genau das.
Gegen Ende hat es richtig Spaß gemacht. Aber so, ich habe wirklich gebraucht, bis ich in diesen Kampf reingekommen bin und bis da auch wirklich die Charaktere gezündet haben, die mich dann interessiert haben. Das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, die wir hier haben. Aber so insgesamt, glaube ich, ist das auch schon mal so eine Geschichte, die man hier vielleicht, ja, nochmal betonen kann, vielleicht ein bisschen weniger Teams, vielleicht kürzere Abstände. Wer mir von den, ich sag's mal, kleineren Teams, in Anführungsstrichen, sehr gut gefallen hat, war Bear Country.
Ja, ich wollte es auch sagen, super. Ja. Die waren beeindruckend.
Genau.
Das war richtig beeindruckend, was die da abgeliefert haben.
Ja, und die bringen auch was ganz anderes mit. Ich finde, dass sehr, sehr viele Tag-Teams, die wir gehabt haben, die waren ja von der Statur her sehr ähnlich. Und dann hast du eben diese zwei Brocken, die dann da reinkommen und irgendwelche verrückten Press-Aktionen zeigen und so und mehrere Gegner gleichzeitig durch die Gegend
wirbeln. Ja, einfach mal so ein Evil Uno noch jemand draufpacken, kein Problem, geht.
Genau.
Also, nee, Bier, im Grunde genommen war es bei mir auch, Entschuldigung, Bier. Ich bin bei Biermoney. Ab Bear Country ging's Match bei mir ja richtig los. Das war so richtig, als wenn man so einen Cut gemacht hätte, okay, jetzt kommen, Anführungszeichen, das klingt mir gemein, aber jetzt kommen so die dicken Teams, jetzt geht's los. Und das war richtig gut dann.
Das war ja auch so. Also wenn wir mal so gucken, wer dann danach reingekommen ist. Klar, wir hatten Santana und Ortiz schon drin, aber dann kamen eben die Seidels, dann kam Evil Uno und Stu Grayson. Starkes Tag-Team, zweifellos. Trotzdem zuletzt nicht gerade in der allergrößten Rolle. Wir hatten den Gun Club, wir hatten dann Peter Avalon und Cesar Bononi. Wir haben die Varsity Blondes und dann kam Bear Country. Also sprich, da waren schon so drei, vier Teams hintereinander, wo man gesagt hat, okay, die werden hier keine große Rolle spielen. Und danach gab es dann eben erst wieder die großen Namen. Du hast gerade angesprochen, Jungle Boy und der Luchasaurus waren da. Die haben Stimmung mit reingebracht. Und das hat sich dann eben auch hinterher gehalten. Dann war auch das
Level auch Butcher and Blade. Ich finde die Taten im Match richtig gut. Also generell auch der Butcher gehört ja irgendwie für mich so zu den Gewinnern der Battle Royale. Der hatte immer diese besonderen Momente, wo er von hinten angestimmt kam, direkt dreimal in Folge selbe Kamera. War schon cool. Private Party finde ich auch okay. SCU, bisschen unter ferner liefen, aber dann noch als Death Triangle reinkam und gerade auch bei Dark Order dann nochmal Alex Reynolds und John Silver. Das hat dann richtig Bock gemacht. Also ich war auch ehrlich gesagt dann komplett drin. Das war ja dann auch spektakulär. Es tat auch gut, dass Bear Country haben ja erstmal richtig aufgeräumt und dann halt Luchasaurus, er hasst auch so schöne typische Rumble-Momente, die wer möge. Ich weiß, zumindest ich mag.
Ja.
Ich weiß, das ist oldschool, aber wenn er halt einfach die Dicken einander gegenüberstehen im Ring, das mag ich.
Und du hast gerade Butcher angesprochen, das war ja auch ein cooler Moment, als der einfach mal alleine quasi Bear Country hier rausgeworfen hat.
Ja, generell, also Butcher fand ich absolut, ging gestärkt aus dem Match heraus, selbst wenn er nicht gewonnen hat, aber dafür ist auch so ein Match da. Du kannst ja auch nicht gewinnen, aber trotzdem gestärkt werden. Ich fand auch, Luchasaurus hat echt stark gewirkt, das war super. Und das hat dann gepasst. Und genauso halt mit Jungle Boy hast du halt diesen perfekten Lone Survivor und so die Last Four danach. Ja, ich habe einfach nur da gedacht, oh, mach bitte länger.
Ja, es war also diese Rolle, die Jungle Boy hier eingenommen hat, die war absolut wichtig, weil der war ja dann auch wirklich alleine erstmal lange Zeit unterwegs und dann hat man sich gedacht, wie soll das denn gehen, ne? Und wie soll das denn funktionieren? Und dass er dann sich quasi so lange durchkämpft, das hat einen emotionalen Ankerpunkt gebracht, den man hier in diesem Match gebraucht hat. Der war eigentlich eine ganz, ganz wichtige Story. Eine andere Story, die wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, ja, war ja dieser Streit zwischen QT Marshall und Dustin Rhodes David, die Natural Nightmares. Was ist denn da passiert und was bedeutet das?
Zusammengefasst oder grob zusammengefasst, würde ich einfach sagen, QT Marshall ist halt ein Heel geworden. Dustin Rhodes ist halt generell Babyface und er glaubt an das Gute. Er hat vor allen Dingen Respekt vor anderen Faces und da ist es halt nicht so schön, wenn man dann halt Freunde eliminiert oder sich halt ein bisschen hinterhältig verhält. Und Dustin Rhodes hat halt QT Marshall im Ring zur Rede gestellt, hat gesagt, hör mal, das ist nicht gut, was du da machst, was soll das denn? Wir haben doch quasi unseren Spirit, wir stehen ja für etwas ein, oder die Natural Nightmares stehen ja für etwas, für auch Respekt. Und QT Marshall hat dann einfach nur gesagt, weißt du was, ich wollte einfach nur hier gewinnen, es reicht, machst du da dein Piep-Piep-Piep alleine.
Genau.
Und ist dann selber rausgesprungen und hat sich selber eliminiert. Und das war halt ein klarer Cut. Und das war auch einer der wenigen Story-Momente im Match, und das hat funktioniert.
Genau, also er hat ja den Gun Club rausgeworfen und die gehören ja auch da im erweiterten Sinne zu der Nightmare Family und zumindest zu den Kollegen und Freunden und so. Und das fand Dustin Rhodes gar nicht so dufte. Und du hast richtig gesagt, dann ist QT rausgesprungen. Jetzt bin ich mal gespannt, was man daraus macht. Aber es war auf jeden Fall so in der, ich sag mal, in der ersten Hälfte so einer der großen Punkte. Und dann lass doch hier mal so Richtung Ende gehen, weil das war ja dann schon eine spannende Geschichte dann eben, die wir hier gehabt haben. Auch gerade mit den Final Four, die wir dann eben gesehen haben. Wir haben Jungle Boy, wir haben dann Ray Phoenix gehabt.
John Silver. Kollege
Silver, genau, und Pack haben wir natürlich dann auch gehabt. Und das war ja dann auch ein Team, zwei Einzel-Team-Members, die wir hier gehabt haben. Und es ging ein bisschen hin und her. Dass Pack rausgeflogen ist, hat mich super überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, also, Jungle Boy gegen Ray Phoenix, alter Schwede, das würde ich auch gerne noch ein bisschen länger sehen.
Ja, gerne so eine Stunde oder zwei oder fünf Stunden meinetwegen. Also erstmal muss man sagen, Ray Phoenix ist halt einfach, der ist unmenschlich, ne? Also wenn der einen Dive macht nach draußen, er macht einen Dive nach draußen, ich hasse Dives, der macht aber einen Dive mit so einem Tempo, dass er über die Barrikade springt, von der Entfernung her, dabei aber noch sich überschlägt und sicher landet.
Ja.
Und wo du einfach denkst, okay, jeder normale Mensch bricht sich gerade 48 Knochen und der steht auf und geht direkt wieder zurück. Also okay, die Ringrichter halten ihn erst auf, aber danach kommt er zurück im Ring. Das ist fantastisch, was der Typ drauf hat, auch Jungle Boy, technisch mega. Ich fand auch im Übrigen, John Silver hat da reingepasst.
Ja.
Auch wenn er ganz schnell raus ist, aber es war halt wieder so ein Wink von wegen, hör mal, bei dir, wir sehen, dass da mehr möglich ist. Und die Eliminierung von Pack, die hat mich auch überrascht. Aber sie passte auch irgendwie. Also, weil dadurch kam halt diese Spannung auf von wegen so, oh, könnte es Jungle Boy doch schaffen.
Also, Phoenix ist momentan on fire. Also, das kann man ja gar nicht anders sagen. Also, das Match gegen Lance Archer war ja schon unglaublich gut. Und man sieht, dass man offensichtlich was mit dem anfangen kann und dass der auch zu mehr in der Lage ist. Und ich finde jetzt auch die Kombination, die wir jetzt haben, Ray Phoenix und Pac gegen die Young Bucks, also
das wird geil.
Shut up and take my money. Also da habe ich richtig Bock drauf, die beiden Teams gegeneinander zu sehen in einem richtig langen Match und vielleicht sogar in einer richtig langen Fehde dann mit Stipulation oder sonst irgendwas. Also das Ende hier von der Battle Royale war absolut top. Wir haben den Anfang und die Mitte gehabt. Da war eine Länge drin und ich muss sagen, ich hätte das Ding nicht 26 Minuten gebraucht, aber Der Payoff am Ende hat es dann für mich wieder ein bisschen gut gemacht, muss ich sagen. Wir haben da wirklich eine tolle Abschlussphase gesehen. Tolle Geschichten dann auch mit Jungle Boy. Wir haben den heimlichen MVP mit dem Butcher. Da gehe ich übrigens auch mit dir konform. Der hat mir auch viel Spaß gemacht hier mit seinen Momenten. Und ja, das war insgesamt nicht unbedingt ein absolut rundes und perfektes Battle Royale-Erlebnis, was wir hier gesehen haben. Aber der Payoff am Ende, der war es dann eben wert, sage ich jetzt einfach mal.
Was man auch noch sagen muss, was ich sehr lobend erwähnen möchte, ich finde es gut, dass Jungle Boy nicht gewonnen hat. Weil du baust den immer mehr auf, muss man sagen, die Einstiege kommen immer näher, Richtung riesengroßer Sieg, aber noch hat er den nicht. Aber trotzdem baust du ihn ja dadurch auf, vom Standing her. Ich finde das super.
Ja.
Und ich finde auch Death Triangle, nicht nur weil beide Highflyer sind, ich finde, die haben in ihren Moves so eine coole Aggressivität drin. Ich weiß nicht, schwer zu erklären. Die beiden haben eine Dynamik, die sie halt gegenseitig, wo das sogar zu diesem In-Wing-Style passt. Weil wenn die auf ihre Gegner draufgehen mit Double-Team-Moves, das sieht so nicht nur spektakulär aus, sondern das tut auch richtig weh.
Das stimmt. Ja, also die bringen beide extrem viel mit. Also das ist ja zweifellos. Und ich finde, dass ein Ray Phoenix jetzt aktuell einfach von den, ich sag's mal, von denen, die zuletzt noch so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden haben, finde ich, hat der sich jetzt durch seine Leistungen ganz extrem in die erste Reihe vorgedrängt. Der ist einfach jetzt plötzlich so on fire. Und du merkst auch, wenn du Twitter oder sonst irgendwas dir durchliest, dass die Leute plötzlich so einen Ray Phoenix. Vorher war es oft so, ja, Penta ist der Star im Team.
War bei mir auch anfangs.
Ja, ne, weil der irgendwie so ein bisschen mehr Charisma mitbringt. Aber Phoenix ist halt einfach der viel, viel krass geilere Athlet und Wrestler. Ich meine, der muss natürlich aufpassen, dass er sich nicht ständig verletzt. Das ist auch so eine Geschichte mit dem Style, den er fährt. Aber der fällt gerade so auf und der ist so on point mit seinen Aktionen, dass der unglaublich viel Spaß macht. Und da haben wir ja auch beispielsweise, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht hier nach Deutschland, es gibt ein absolut herausragendes Match zwischen Phoenix und Walter. Nur so als
Tipp. Das glaube ich. Ich mag bei Phoenix, und mochte ich bei dem Match auch, er ist halt nicht dieser Standard-Lucha-Libre-Kerl, wo man die ganze Zeit mithelfen muss, sondern ich finde, bei ihm sehen die Aktionen oft so aus, dass er einfach unglaublich schnell ist und sehr schnell kontern kann. Weil so war auch das Finish. Das Finish hat er ja eigentlich nur geschafft, weil er halt so extrem schnell reagiert hat.
Ja. Ach ja, das Finish
das war super gut, hat Spaß gemacht.
Genau, das Finish war top. Wir haben Pac und Ray Phoenix, die hier die Battle Royale gewinnen, beziehungsweise Ray Phoenix hat sie gewonnen für sein Team. Und die beiden bekommen jetzt dann eben ein Title Shot gegen die Young Bucks. Und weiter im Programm geht's dann mit einem kurzen Interviewsegment. Paul White ist Backstage und wird hier von der guten Dasha gefragt, wie es was denn hier passieren wird, wer denn hier der mysteriöse Neuling sein wird, der von Paul White vorgestellt wird. Und dann sagt Paul White nur, I don't think anyone can outwork him. Und das ist ja was dann später noch auf einem T-Shirt stehen sollte. Outwork everyone. Und damit kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die AEW Women's World Championship. Wir haben die amtierende AEW Women's Championess Hikaru Shida und die Siegerin des Women's World Title Eliminator Tournaments, Rio Mizunami. Die Geschichte der beiden ist nochmal im großen Videoclip aufgedröselt worden, was auch, wie ich finde, absolut richtig und notwendig ist, damit auch Fans, die im japanischen Damenwrestling nicht so beheimatet sind, so ein bisschen diese Story zwischen den beiden kennenlernen. Das fand ich gut. Ich muss aber leider sagen, dass dieses Match bei mir über weite Strecken durchgefallen ist. Und ich muss leider sagen, das hing auch teils mit der Präsentation von der Rio Mizunami zusammen, die gerade in der Anfangsphase mit so ein bisschen schnoddrigen Chops, die Nishida trotzdem verkauft hat, mit so ein bisschen komischem Selling und viel zu viel Spaß, nicht gerade die Ernsthaftigkeit für mich dargestellt hat, die so ein AEW Women's World Title Match irgendwie haben sollte. Wie war es bei dir?
Ich bin da komplett raus. Ich fand das Match echt katastrophal. Ich kam da kein bisschen rein. Tut mir auch leid um Hikaru Shida, weil gerade bei ihr, ich hatte in der Preview auch erwähnt, ich habe bei ihr oft Matches, die halt schlecht aufgebaut sind, aber im Match selber holt sie mich ab. Und hier hast halt ein Match, was nicht doll aufgebaut ist, hast aber das Video vor, was halt auf mega persönliche Intensität schließen lässt. Und dann sind die ersten Minuten nur Comedy. Und da war ich komplett raus. Ich fand auch generell, ich hatte ein Riesenproblem mit Rio Mizunamis Darstellung. Das ging ja halt nicht nur ein, zwei Minuten, sondern halt dieses generell Spaßige hat sich durchs ganze Match gezogen. Es gab, glaube ich, 84.000 Mal No-Sell. Und ich einfach dachte, okay, einmal ist ja gut oder ein zweites Mal, aber das war halt immer und immer wieder und das war halt auch sehr oft so mit einem Grinsen, mit Comedy. Hikaru Shida haut halt echt die krassesten Moves raus und sie steht komplett wieder auf. Als wäre nichts gewesen und es geht halt weiter. Und dadurch nimmst du halt einfach irgendwann mal jeden Move, jede Wirkung und jede Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit war hier gar nicht drin und das ist dann halt problematisch, wenn du eh schon eine Gegnerin hast, wo, glaube ich, kein Mensch auf der Welt gesagt hätte, ja, sie könnte den Titel gewinnen, ist eine Gefahr, dann musst du es zumindest im Match als Gefahr darstellen, als jemand, der halt dich an die Grenze bringt, an den Rand der Niederlage, weil es einfach eine Schlacht wird und super persönlich Intensität, das herausgestrichen wird, ja, ich bin besser, du hast mich noch nie schlagen können in all den Jahren, ich hab's dir immer gesagt, aber dann beweist es halt auch, das hilft halt nicht, wenn man 48.000 Mal ein bisschen auf die Brust klopft, weil das war ein Klopfen, das war nichts anderes. Und Hikaru Shida muss das halt verkaufen, das würde gerade alles kaputt gehen. Boah, also ich war in dem Match immer wieder raus. Immer wenn ich dachte, ja, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen rein, gab es wieder irgendein No-Sell, der mich total gestört hat.
Ich fand's auch nicht so top. Ich glaube, ich fand's aber nicht ganz so schlimm wie du. Ich finde, in der Mitte des Matches, da hatten sie mich irgendwie so ein bisschen. Also da gab's so Near Falls, also gerade genau. Dann auch als Mitsunami dann wirklich dann auch mal auf Ernst gemacht hat. Dann gab's erstmal Headbutts, es gab Clothesline und dann eben der erste Near Fall, dann ein Spear und im Anschluss eben dann den großen Leg Drop vom Top Rope. Und dieser Leg Drop war ja quasi schon im Turnier, war das ja oft die Aktion, die hier den Sieg gebracht hat.
Und da gab's wieder No-Sell.
Ja, ja.
Das war genau da, wo ich dachte, okay, jetzt komme ich rein, dann plötzlich wieder No-Sell, wo du denkst, du bist doch jetzt gerade stehen K.O., wie kannst du denn jetzt schon wieder normal stehen? Mich hat's echt gestört.
Ich fand's auch ein bisschen merkwürdig, dass man hier auch die vielen Aktionen von Hikaru Shida nicht stärker dargestellt hat. Also, es war ja so, dass das Mitsunami auch aus dem Falcon Arrow ausgekickt ist, auch diverse Male aus den Kniestößen, die wir hier von Hikaru Shida gesehen haben. Irgendwie, ich fand's vom Flow her merkwürdig. Also das war hier und da so ein bisschen sloppy war es hier und da. Es war so ein bisschen künstlich auch hier und da. Mich hat's irgendwie auch nicht komplett abgeholt. Aber ich glaube, ich war nicht komplett abgestoßen, so wie du das warst. Aber
ja, weil halt abgestoßen. Nur es ist halt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, ihr habt gerade irgendwie, jetzt kommt der Move. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, man wartet drauf. Ach ja, jetzt müssen wir das machen. Dann vergisst man in dem Moment das Selling. Ja. So kam es halt mir einfach vor. Und es war halt ein bisschen schade. Und auch, kann man zusammenfassen, okay, Hikaru Shida hat, wie zu erwarten war, gewonnen. Und was danach kam, das war halt für mich genau dasselbe wieder. Das war so wie so halbgar. Wo ich da dachte, okay, jetzt kommt halt Eingriff. Es kam halt Nyla Rose raus, wo ich dachte, okay, anscheinend möchte Nyla Rose wieder einen Titel haben. Dann kommt aber Britt Baker raus. Ja. Und Nyla Rose hört auf sie. Und dann denkst du, ja, aber warum? Was ist denn da jetzt los? Und dann kommt halt plötzlich Thunder Rosa raus und so, ja, warum? Wegen vorhin oder was? Ist doch nichts Dolles passiert.
Ja, also Britt Baker war nicht allein, Rebel und Maki Ito waren auch noch dabei. Da wurde ja auch noch von Maki Ito, die so süß ist, dass sie dann ihre Gegnerin Mitsunami hier in den Finger gebissen hat, unter anderem. ja, die haben dann eben hier den Beatdown gemacht, sieht nach einer Allianz aus, vielleicht auch Allianz um Vicky Guerrero, keine Ahnung, das werden wir dann wahrscheinlich bei Dynamite sehen, es war eindeutig auf jeden Fall ein Cliffhanger. Thunder Rosa kommt eben dann den guten Damen zu Hilfe und am Ende gibt's dann eben auch die Respektsbekundung von Mitsunami an Shida und alle sind irgendwie zusammen.
Ja, Entschuldigung, wenn Nyla Rose kommt raus, ne?
Ja.
Abfertigt erstmal und guckt auf den Titel und sagt, das ist meiner. Und anschließend kommt Britt Baker raus und sagt, ey, nee, ich mach mal. Und dann so, okay. Oder einfach denkst du, ja, aber dann mach doch vorher nicht die Aussage, der Titel gehört mir.
Ja.
Ja, es war halt für mich nicht logisch. Übrigens, meine Vermutung war ein bisschen, dass das vielleicht Mitsunamis letztes Match war. Weil das wirkt halt für mich ein bisschen so, wenn man halt die ganze Zeit drüber erzählt, von ja, so eine Karriere hatte eigentlich schon aufgehört, aber dann war AEW-Event, Publikum hat sie gesagt, nee, noch mal ein bisschen länger machen. Und am Ende hier die Respektbekundung bzw. Dankesbekundung mit der Verbeugung wirkte für mich ein bisschen so.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, das ist die Brücke gewesen für uns als Zuschauer, dass man versteht, dass die beiden jetzt zu sich gefunden haben. Die haben den Respekt wieder gefunden zueinander, den sie vorher offensichtlich nicht gehabt haben. Das hat ja Rio Mitsunami durch ihr Gehabe ja im Ring ganz offenkundig transportiert, dass sie hier eben keinen Respekt vor Hikaru Shida hat, weil sie die ja auch schon immer besiegt hat, mehr oder weniger, und Hikaru Shida hat keine Chance und so. Und das ist jetzt der Moment gewesen, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt Okay. Akzeptiert diese auch als Gegenüber und als Champion.
Ja, aber also, das Match muss ich nicht nochmal haben.
Nee, ich finde es eher wiederum schwierig, dass wir dann mit Thunder Rosa jetzt anscheinend jemand haben, die sich dann auch auf die Seite von Shida und Mitsunami gestellt hat. Ist ja okay. Ich werde aber nie die Logik verstehen, warum ich dem Champion helfen sollte. Weil ich will doch den Gürtel haben.
Jetzt mal, aber irgendwie keine riesige Verbindung jetzt da ist, wo man sagt, wir sind die ganze Zeit Best Friends seit Monaten. Nee.
Genau. So. Kommen wir zum nächsten Match. Es gab erstmal eigentlich ein Backstage-Segment, Chuck Taylor und Orange Cassidy, aber das wurde jäh unterbrochen. Miro und Kip Sabian greifen hier an und da wird unter anderem ein Chucky T durch eine Fensterscheibe befördert und es geht dann im Ring. Wir haben einen Chuck Taylor, der blutet, einen Orange Cassidy, der erstmal gar nicht auftaucht und es gibt erstmal quasi sowas wie ein Handicap-Match hier. Wir waren beide ein bisschen skeptisch, was diese Match-Konstellation angeht. Wie hat dir es gefallen, dass es hier quasi keinen regulären Start gegeben hat, sondern dass man gleich mit diesem Brawl angefangen hat, die bösen, aggressiven Miro und Kip Sabian dann gleich in diesen Vorteil gebracht haben durch diese brutale Attacke und dass auch ein Chuck geblutet hat hier? Hat das für dich diesen Kampf, der ja durch diese Hochzeitsgeschichte und die Butler-Geschichte so ein bisschen cheesy gewirkt hat, hat das für dich die Sache emotionaler gemacht?
Ich habe anfangs gedacht, oh, cool, ihr rettet das gerade, ihr macht das gerade richtig gut, weil ich habe gedacht, okay, Beatdown, die ziehen ihn raus in den Ring. Und ich habe halt einfach gedacht, okay, lass halt Miho ihn zerstören. Weil Miho hat mir da sehr gut gefallen in der Phase. Da wirkte der echt einfach nur wie ein Monster, vor allen Dingen wie halt ein Psycho ein bisschen.
Ja.
Der halt komplett drüber hinausgeht. Habe ich gedacht, alles klar, passt für mich. Und dann kommt das, man das Match startet, was mich mega gestört hat eigentlich, wieso startest du das? Ja, okay, ein Wrestler sagt das, aber trotzdem kannst du jetzt nicht einfach sagen, jo, machen wir. Und dann sagst du, okay, passt es, dann vermöbelt ihn. Aber als dann Orange Cassidy rauskam, dann war halt Miho wieder nur ein ganz normaler. Also diese ganze Impact von vorher, dieses Monster, was halt alles zerstört hat, dann war es halt zwischendrin, am Ende wieder anders, aber war es zwischendrin wieder wieder normal. Er war halt, man konnte ihn halt bezwingen, es war halt mal das Match, er brauchte seinen Partner Kip Sabian, der musste ihn auch mal retten und so.
Es war
schwierig. Es ist schwierig zu erklären, aber ich habe einfach gedacht, der Start war so gut, mach genau da weiter, lass Miho einfach einen kompletten Zerstörmodus sein, brauchst das Match noch nicht mal anfangen, sondern lass dir einfach nur am besten am Ende Chuck Taylor blutend im Ring liegen. Sag ich, yo, da habt ihr gerade ein Biest geschaffen. Genau so kann Miro funktionieren und dann wird es halt ein normales Match.
Ja, und also mein Problem war hier so ein bisschen, dass man so ein bisschen geschwankt hat zwischen dieser Ernsthaftigkeit und diesem Character-Work, was nun mal gerade bei einem Orange Cassidy irgendwie dazugehört. Also, dass Orange Cassidy dann auf halbem Wege rauskommt, taumelt und dann umfällt, wo ich mir dachte,
okay. Warum? Der Partner liegt im Ring, wird vermöbelt.
Ja, und dann springt er ja auf und fertigt ja dann erstmal Miro ab und es gibt ja Topi Suicida und DDT und so weiter und so fort. Dann gab's ja diese große Attacke und dann auch einen Chuck Taylor, der dann wieder seine Aktionen zeigen konnte. Gegen Ende hat's mir dann wiederum richtig gut gefallen, auch gerade, dass man so ein bisschen aufgezeigt hat, dass ja hier zwischen Miro auf der einen Seite und Penelope Ford und Kip Sabian, dass da es offensichtlich auch kriselt. Ne? Es gab ja wirklich diesen Moment, wo Miro Orange Cassidy in Penelope Ford reinschubbt und die fliegt ja dann im hohen Bogen raus und Kip kümmert sich ja dann um sie und Miro muss die Drecksarbeit in Anführungsstrichen allein machen und dann ist er ja auch wieder der Killer irgendwo und bei dem einen Slam, den wir hier gesehen haben, habe ich auch gedacht, er hätte Orange Cassidy fast die Schulter gebrochen, muss ich mal dazu sagen.
Ich fand den Wechsel am besten. Als so, Miho, du bist nicht der reguläre Mann. Alles klar, Kip Sabian, hör auf, dich um deine Frau zu kümmern, komm mal kurz rein. Dann kommt er rein und wieder zurück, raus damit.
Ja, also, dann am Ende hat es wieder funktioniert. Aber ich finde auch, es war besser als das, was ich erwartet habe, aber es war auch noch nicht perfekt. Also, ich war zumindest, das muss ich ganz klar sagen, mehr investiert in dieses Match, als ich das im Vorfeld erwartet habe. Weil im Vorfeld hat mir diese Fehde sehr wenig gegeben. Hier hat man es jetzt mit dem Aufbau zumindest geschafft, dass ich das unterhaltsam finde. Und das Match war jetzt nicht so ewig lang. Insofern konnte ich dann mit diesem kleinen Match, knapp 8 Minuten, konnte ich dann ganz gut leben, so als Unterbrecher da drin. Wie war es bei dir?
Ja, ich kann damit gut leben. Es hat vor allen Dingen mir gezeigt, wie Miro funktionieren kann. Also wenn er wirklich dieser absolute Psycho, ich fand den Psycho da super gespielt, auch dass er halt einfach Chuck Taylor einfach da hält, dann das Mikrofon dran hält, dieses Psychotische dabei, dieses absolute Durchgeknallte, das hat mir richtig gefallen. Und ich habe mir nur gedacht, so nach dem Match, ja, mehr davon, dann gefällt mir Miro bei euch.
Das hat man ja auch hinterher im Zusammenspiel mit Kip Sabian ja gesehen, ja, wo die beiden da gegeneinander standen. Du hast eigentlich schon drauf gewartet, so, schlägt er ihn jetzt nieder? Schlägt er ihn jetzt nieder, weil er eigentlich gar keine Lust darauf hat? Und das ist diese Mischung aus im einen Moment bedrohlich und im nächsten Moment irgendwie der gute Kumpel. So. Und das finde ich ganz spannend. Und ich bin auch bei dir. Er hat tatsächlich hier ein bisschen an Charakterzügen irgendwie dazu bekommen. Und das hilft mir dabei, dass ich einen Miro jetzt spannender finde, als das vorher der Fall gewesen ist, weil ich finde, dass bis jetzt der Run von einem Miro, naja.
Geht so. Gibt Besseres, ne?
Genau.
Ja, jetzt fehlt dir der Impact, aber genau den Impact kannst du halt mit sowas schaffen. Und ich fand auch das Backstage-Moment die Situation gut, wenn du halt wirklich durch die Scheibe wirft.
Ja.
Wenn er jemanden mit dem Kopf durch die Scheibe haut, dann ist es direkt schon so, oh, okay, das ist so was anderes als nochmal irgendwo Gegenstand nehmen.
Ja, es ist auch immer noch so ein bisschen so ein Tabu in Anführungsstrichen. Ne? Also das, man sieht das nicht so oft. Wir haben es ja dann später auch tatsächlich noch mal gesehen, was wiederum jetzt meine These nicht so untermauert. Aber es ist ja schon so, dass Glas vergleichsweise selten zum Einsatz kommt. Und wenn es dann zum Einsatz kommt, dann zückt man ja direkt auch so ein bisschen zusammen. Und das hat hier dann eben auch geholfen. Die Szene im Ring, du hast es gesagt, mit dem Mikro, da wirkte dann Miro auch eben echt aggressiv und wie ein Psycho, wie du so schön gesagt hast. Das fand ich dann wiederum ganz gut. Auch das Finish dann, wo er wirklich dann auch ganz gnadenlos gewesen ist und ja hier den Game Over gezeigt hat gegen Chuck Taylor und der dann auch eben, sobald Miro auch angezogen hat, sofort ausgetappt hat. Das war gut. Ansonsten solide Story, aber jetzt auch nichts, wo man absolut begeistert ist. Aber eine interessante Charakterentwicklung, gerade was Miro angeht. Und da werden wir sehen, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Weiter ging es hier in der Show mit dem angesprochenen Backstage-Interview mit MJF und Jericho und Santana und Ortiz waren auch schon, waren auch mit dabei, die standen im Hintergrund und da gab es ja dann die Geschichte, dass man hier einen Inner Circle Kriegsrat, so nenne ich es einfach mal, einberufen wird am Mittwoch und das würde den Inner Circle langhaltig verändern. Also der Cliffhanger für Dynamite steht hier auf jeden Fall. Und damit kommen wir dann zum nächsten Match. Das nächste Match ist der Kampf um gar nichts, sondern nur ums Geld. Das Big Money Match zwischen Hangman Adam Page und Big Money Matt Hardy. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht davon, dass man es hier geschafft hat, mir eine Geschichte zu verkaufen. Also ich habe es mir viel, viel langweiliger vorgestellt. War für meinen Geschmack insgesamt ein Tacken zu lang, aber ich mochte zum Beispiel die Tatsache, dass wir hier eine Story gehabt haben mit Hardy, der die Buckshot Lariat Hand von Adam Page versucht hat zu bearbeiten, so ein bisschen den Veteranenmodus ausgespielt hat, dann die Eingriffe am Ende, die Dark Order, die ihn safe gemacht hat und diese finale Sequenz mit dem Schlag von Matt Hardy, der Adam Page quasi nach draußen schickt, die Dark Order, die ihn auffängt, wie das gute Freunde so tun, fangen ihn auf, werfen ihn wieder zurück und es gibt die Buckshot Lariat und das war's dann am Ende. Das hat mir gut gefallen. Also ich fand den Kampf auch hier ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Wie war's bei dir?
Ja, bei mir war es eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Ich habe halt gedacht, okay, Adam Page kann sehr gut Gegner auch durchziehen. Das hat er halt hier gemacht. Matt Hardy, finde ich, den merkst halt irgendwie ran an, dass er halt nicht mehr in Ringen gehört, das ist alles ein bisschen, nicht nur unsauber, er wirkt auch manchmal ein bisschen, dass er ein Timing nicht richtig hinkriegt, wo Adam Page das mal retten musste, aber was du halt immer gut machen kannst, ist, lass den Adam Page leiden. Und das funktioniert halt sehr gut und du hast es gut kaschiert, indem du halt gesagt hast, okay, Matt Hardy geht komplett auf die Hand, auch wenn er mal reinbeißt, kann man machen. Ein schöner Moment ist natürlich immer, ich weiß, es tut wahrscheinlich nicht weh, aber es tut halt als Zuschauer immer weh, wenn du die Ringtreppe nimmst und dann die Hand dazwischen nimmst und dann gegentrittst. Aua, das passt, es wurde halt gut verkauft, das war, würde ich sagen, so ein bisschen Oldschool-Storytelling. Das Match war jetzt auch nicht mega spektakulär, aber es war halt immer so ein Hin und Her und es ging einfach darum, kann Adam Page trotz dieses Handicaps, dass halt die Hand so stark verletzt wurde, es doch schaffen, aber ja, er hat einen Willen, aber nicht, er hat nicht nur Willen, sondern er hatte auch gute Freunde. Und das ist Dark Order und ich mochte auch dieses Moment. Als die dann da hinkam, habe ich nur gedacht, oh komm, das war so schön gemacht, nicht nur, dass sie ihn aufgefangen haben, sondern vorher noch, ey Leute, ich weiß nicht, wer es war, irgendeiner von Dark Order hat schnell gewunken, Leute, schnell, schnell, lasst ihn uns helfen. Und das fand ich so irgendwie so süß. Sollte man Wrestling nicht sagen, aber es war halt irgendwie so viel good moment, thing. Ey, guck mal, schnell, ah ja, komm, wir helfen ihm. Und dann helfen ihm wirklich und führen dann quasi ihm zum Finish und ich fand auch, der Moment danach war halt wieder so ein schöner Moment. Der Moment danach war ein schöner Moment, das ist super deutsch von mir. Finde ich ja klasse.
Nein, aber ich muss das an einer Stelle noch ein bisschen lachen, ganz kurz.
Ja.
Weil es haben ja Private Party, haben ja auf der Seite von Matt Hardy eingegriffen. Und als dann Dark Order rauskam, haben die Kommentatoren doch gerufen, oh, they're evening the odds. Wo ich mir gedacht habe, Moment, Dark Order ist da mit 500 Leuten unterwegs. Und Matt Hardy ist eigentlich hier ganz furchtbar outnumbered, wie man so schön sagt. Also das fand ich ein bisschen witzig. Und dann am Ende, klar, dann standen sie halt alle im Ring und dann gab es ein Bier. Und vor allem
da es gab die Umarmung dieses
genau, Mal. Es gab den Group Hug.
Ja, und das war so kitschig es sein mag, du hast dich halt einfach gefreut. Das war die Dark Order versucht so lange schon zu ihn zu überzeugen. Hey, wir wollen dir nichts Böses. Wir wollen dein Freund sein. Komm zu uns. Und dann diesmal so richtig so, ey, komm, diesmal hacken. Und meistens geht er weg. Und diesmal so, ja, ach komm. Dieses kurze ach komm fand ich total toll von Adam Page. Und dann gab's wirklich dieses Gruppenkuscheln. Es gab noch ein Bierchen. Darf da nicht fehlen. Das Ende hat mir gefallen. Das passt. Und vor allen Dingen, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht mit Dark Order und Adam Page. Ich glaube halt, das ist etwas, das du immer wieder aufgreifen kannst oder auch weiterführen kannst. Das heißt nicht, dass er die Dark Order anführen muss, aber ich finde, das macht die Dark Order einfach sehr sympathisch.
Ja, ich kann es dir auch nicht genau sagen, wieso diese Geschichte mit Adam Page und der Dark Order mich irgendwie erreicht, aber das war auch schon in den letzten Wochen so. Also irgendwie diese Konstellation, die funktioniert und ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie erreicht sie mich und ich habe da auch gesagt, ich habe einfach gelächelt. Und das ist auch das, was solche Momente dann im Wrestling tun sollen. Sie sollen einen berühren und wenn man dadurch irgendwie ein bisschen grinst und sich wohlfühlt, ist doch alles gut. Haben die Macher alles richtig gemacht in dem Augenblick und das hat man hier. Ich bleib aber dabei, 15 Minuten
Matt Hardy. Ja, das war zu viel.
Der Mann sollte vielleicht auch da so ein bisschen kürzer treten. Also merkt ja schon, dass da die Bewegungen, die Gelenke und alles da nicht mehr ganz so gut dabei sind, ist bei Jeff Hardy ja nicht anders, muss man dazu sagen. Auch der workt ja noch längere Matches, bei WWE allerdings.
Ja, beide haben so ein bisschen das gleiche Problem, dass ihre Matches sehen halt eigentlich immer gleich aus halbwegs. Weil es sind halt auch immer dieselben Moves. Ist ja nicht so, dass es irgendwie mal eine Variation kommt oder so.
Stimmt. Eine Sache, da habe ich dir heute noch den Screenshot zugeschickt, da habe ich mich so drüber aufgeregt. Bei dieser Side-Effect-Crucifix-Kombination, die wir gehabt haben, wo Matt Hardy ganz offensichtlich nicht mit der Schulter auf dem Boden ist und trotzdem durchgezählt wird, da muss ich auch mal sagen, hier aber ganz großen Respekt für die Geschichte. Also, dass da noch Bryce Ramsburg angezählt hat, obwohl die eine Schulter mindestens 30 Zentimeter vom Boden weg gewesen ist.
Er war aber auch auf der anderen Seite. Er konnte es
nicht
richtig sehen. Nee, aber ja, sowas kannst du nicht machen. Vor allen Dingen muss er da in die Regie ein bisschen reagieren und sagen, ey, in dem Kamerawinkel, wir sehen das, schalt mal bitte schnell um.
Ja, das war schon ein bisschen.
Aber es war okay. Das so, ich würde das Match unter kurzweilig mit viel guten Moment packen. Passt. Aber ich möchte auch nicht unbedingt, dass die Fehde jetzt endlos weitergeht.
Nee, das reicht jetzt auch. Das reicht jetzt auch und ist schon okay. Also es hätte 5 Minuten kürzer sein können für meinen Geschmack. Aber ich hab's mir noch viel, viel schlimmer vorgestellt. Und auch hier der Payoff am Ende, der hat's dann wieder ein bisschen gerechtfertigt. Da war ich dann schon milde gestimmt, was das angeht. Weiter geht's mit dem Face of the Revolution Ladder Match. Und da waren ja 5 Teilnehmer bekannt. Namentlich waren das Cody Rhodes, es war Lance Archer, es war Penta, El Sierro Miedo, es war natürlich Scorpio Sky und Platinum Max Caster. Das war ja so mein Outsider-Tipp hier so ein bisschen. Und natürlich fehlte noch ein Überraschungsteilnehmer an diesem Match. Man hat sich so überlegt, wer könnte es denn sein? Schließlich geht's ja darum, wer dann bei der nächsten Ausgabe von AEW Dynamite ein Match um die TNT-Title von Darby Allin bekommt. Und haben wir auch so ein bisschen gemutmaßt, wer es sein könnte. Und es stellt sich heraus, es ist All Ego Ethan Page, zweimaliger Impact Tag Team Champion, talentierter junger Mann, der mit einem sehr merkwürdigen Match seinen letzten Auftritt bei Impact gehabt hat, wer sich das mal anschauen möchte. David, sagt dir Ethan Page was?
Ich war gerade beim Trinken. Nein, tat er leider nicht. Und das war auch vielleicht mein Problem, dass ich halt nur anfangs dachte, wer? Dann habe ich eher drauf geachtet, wie ist der Pop? Und der war jetzt auch, glaube ich, so, dass glaub, einige den nicht kannten.
Ethan Page ist ein charismatischer, junger Typ, ein solider Wrestler. Jemand, wo du immer sagst, so der könnte zu was Größerem werden, weil der durchaus was mitbringt. Der kann gut reden, der ist ein guter Wrestler. Ich glaube, was er noch braucht, ist der passende Charakter und die passende Geschichte, um mich auch als Einzelwrestler wirklich dann auch durchzustarten. Er war ja bei Impact, war er ja Teil von The North. Gutes Tag-Team und das hat dann auch irgendwie für ihn so ganz gut funktioniert. Und dass er jetzt hier den nächsten Karriereweg, den nächsten Karrieresprung gehen würde. Das freut mich für ihn. Ich muss aber sagen, dass er jetzt im Match selber für mich eher so ein bisschen untergegangen ist. Also dafür, dass das so ein Neuankömmling ist, war es nicht so dominant, oder?
Nein, das war auch, das, wir hatten ja gesagt, normalerweise ist es ja meistens so, dass der Debütant das Match gewinnt. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht nicht gewinnen, aber zumindest irgendwie dominieren. Aber hier war er im Grunde genommen einer von vielen. Also es ist auch, dass ich jetzt anschließend es nicht sagen kann, wofür steht er oder was ist es so herausragend? Ich habe schon gesehen, okay, der hat was drauf, aber es ist nicht so, dass er jetzt nach dem Match mir mega ins Gedächtnis sich eingehämmert hätte.
Nö, das war einer von denen, wo man gesagt hat, gut, die waren halt dabei, aber die haben jetzt auch nicht gerade die allergrößten Siegchancen hier irgendwie gehabt. Das ist ohnehin so, dass ich finde, einige Teilnehmer haben halt hier wirklich ihre Geschichte gehabt. Ne? Also einen Cody zum Beispiel durch diese Schulterverletzung, die man hier thematisiert hat,
hat den Ric Flair gemacht. Ich wollte mal gerade fragen, wie fandest du das? Ich fand, das hat mir hat dem Match extrem geschadet. Also wirklich extrem, weil er war durchgehend in der Kamera hinten zu sehen. Wenn er mal verschwinden würde, kann ich mit leben. Aber er war halt, während du den Ring gesehen hast, immer wieder zu sehen, kam immer wieder in diesen Entrance-Bereich raus, wieder zurück und immer war da am Gestikulieren. Und ich habe gemerkt, dass ich selber, während im Ring irgendwas passiert ist, darüber geguckt habe.
ja, also es war auf jeden Fall so, dass man zu keinem Zeitpunkt geglaubt hat, dass er jetzt nicht mehr am Match teilnehmen würde, eben dadurch, dass er quasi ja nur so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen worden ist. Ich finde, man hätte hier dann auch den ganzen Weg gehen sollen und hätte ihn dann wirklich rausnehmen sollen und dann auch von mir aus bandagiert, zugeklebt, zugetackert, was auch immer man da mit seiner Schulter macht, zurückbringt, dass man da auch wirklich was Klares sieht. Wenn ich dann aber sehe, dass er dann ein paar Minuten später wieder Leitern durch die Gegend trägt und irgendwelche Aktionen zeigen will, finde ich das ein bisschen schwierig.
Er hat 10 Sekunden lang verkauft. Danach kam direkt der erste Move.
Ja, das war eben so ein bisschen das Problem, was man hier gehabt hat. Ansonsten, ich habe da schon, das ist ja so eine bekannte Story, die man ja schon diverse Male gesehen hat. Das haben wir bei Ric Flair zum Beispiel im Money in the Bank Ladder Match auch mal gesehen, dass der nach dem Superplex rausgenommen worden ist, nur um dann später zum großen Pop wieder zurückzukommen.
Aber da hast du es geglaubt. Und das ist vielleicht das, was mich dabei gestört hat oder rausgerissen hat, dadurch, dass ich ihn die ganze Zeit hinten gesehen habe und ich weiß, wenn eine ernste Verletzung ist, gehst du direkt Backstage. Du bleibst dann nicht da und dann ist es vor allen Dingen nicht so, dass man die ganze Zeit deinen Arm dreht und vor allen Dingen die Leute um dich herum, die gestikulieren dann nicht so krass. Und du hast halt minutenlang nur gesehen, wie alle am Fuchteln sind und alle versuchen, irgendwelche Symbole mit den Händen zu machen, damit der Zuschauer sehen kann, was da los ist. Es hätte bei mir total funktioniert, wenn du ihn rausgenommen hättest. Raus aus dem Bild, dass ich den nicht sehe. Match muss erstmal so weitergehen. Okay, passt. Aber er war halt durchgehend präsent. Und dieses Präsente hat den anderen für mich das Spotlight ein bisschen genommen in der Phase, wo er war, weil es halt auch sehr lang ging. Ansonsten kann ich mal vorwegnehmen, ich persönlich fand das Match gut, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass AEW ein Problem hat, Leitermatches zu booken. Ich finde WWE-Leitermatches meistens unterhaltsamer.
Hier hat hier ein bisschen der Flow gefehlt hier und da. Also da waren immer ganz viele krasse Spots dabei. Beispielsweise der Canadian Destroyer von Penta gegen Cody auf die Leiter, so. What the fuck? Also dann hat er die Geschichte quasi eingeleitet. Und wir haben diverse Male eben solche heftigen Aktionen gesehen, manchmal auch Aktionen, die nicht ganz so hingehauen haben. Aber ich habe immer das Gefühl, man hangelt sich eben so von großem Spot zu großem Spot und die Geschichte dazwischen, die bleibt so ein bisschen zurück. Das hat mich so ein bisschen gestört. Wobei ich sagen muss, dass ich es ganz gern hatte, dass hier die meisten Wrestler so ihre kleine Story gehabt haben. Wir haben wirklich einen Scorpio Sky gehabt, der im Verlauf immer näher an diesen Ring, da müssen wir auch gleich noch mal drüber sprechen, was man da überhaupt abnehmen musste, was da über dem Ring hing.
Ich hol mir Kellogg's.
Zum Beispiel. Oder bei Sonic. Ring, sage ich dazu nur.
Oder so ein Ringreifen zum Schwimmen. Ach mein Gott, wie das aussah. Komm, wir sprechen jetzt direkt an. Also, ja, okay. Was hast du gedacht, wird über den Ring hängen?
Vertrag.
Ich hab's auch gedacht. Ich hab gedacht, ein Vertrag, ein irgendwie Aktenkoffer, irgendwie sowas, irgendwas, was du nehmen kannst. Und plötzlich hing da dieser Donut. Und der glänzte golden.
Ich musste halt an Sonic denken. Es tut mir leid. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass von der einen Seite so ein blauer Blitz hochgerannt kommt, die Leiter hoch, dann macht's einmal bring und dann ist der Kampf vorbei.
Das wäre cool gewesen. Ich glaube, wäre da echt dieser Soundeffekt gekommen, ich hätte mich weggeschmissen. Das war. Aber ja, wenn es um Story geht, jeder hatte so ein bisschen Story, wie du halt schon richtig sagst. Scorpio Sky kam halt immer näher. Ich fand Lance Archer. Den fand ich verdammt cool in dem Match, ne? Ja. Ich hatte nicht nur, weil ich auf ihn getippt habe, sondern einfach gerade diese Schlussphase, das war etwas, was ich bei Leitermatches so eigentlich noch nicht gesehen habe. Dass halt nicht nur ein Monster da war, sondern halt einfach, das Monster ist da oben, wird geschlagen. So, dass er gar keine Gefahr sieht, nochmal runtergeht, um halt den Angreifer zu vermöbeln und dann nochmal hochgeht. Und diese Überlegenheit, die hat er so gut dargestellt, gerade auch, weil er halt das auch grinsend gemacht hat, als wenn er das halt genossen hätte. Also ich finde, Lance Archer hast du hier halt richtig schönes Character-Work gehabt.
Das fand ich auch super. Also Lance Archer hat hier auf jeden Fall auch massiv von profitiert. Gerade, wie du richtig gesagt hast, durch diese Freude, die er immer wieder ausgestrahlt hat, dass er da noch seine Gegner noch ein bisschen weiter zerstören durfte. Jake Roberts ist ja auch aktiv geworden. Darf man auch nicht vergessen, ne? Mit einer kurzen Clothesline hier gegen Ethan Page, ehe er dann von Penta mit einem Kick rausbefördert worden ist. Ja, Cody haben wir natürlich dann gehabt, der dann noch mal dann zurückgekommen ist. Und ja, dann ach, es gab auch diesen leicht verbotschten Cutter, den wir da von ihm gesehen haben, gegen Penta, wenn ich mich nicht komplett täusche. Passiert.
Ja, das ist also so, bei sowas bin ich auch nicht sauer, wenn das passiert im Eifer des Gefechtes. Da braucht auch keiner irgendwie, wenn es Halle voll wäre, wegen, ah, you fucked up. Nee, das passiert, alles gut. Mein Lieblingsmove war, und ich weiß nicht mehr, wen er dadurch befördert hatte, als Lance Archer mit Anlauf jemand quasi mit einem Knie getreten hat und der durch war Scorpio Sky, der da durch die Leiter geknallt ist. Ja. Die komplett gebrochen ist. Und das sah so wuchtig aus, war mein Lieblingsmove da.
Also, von der Action her war hier einiges geboten. Das hat auch Spaß gemacht. Das war ein kurzweiliges Leitermatch. Ich bin bei dir. Wir haben bessere Leitermatches schon gesehen, aber für das, was es sein sollte, innerhalb der Show, war das schon richtig gut und eine unterhaltsame Angelegenheit. Da muss man gar nicht großartig rummeckern. Wir haben beide in der Preview nicht auf Scorpio Sky getippt. Und jetzt gewinnt er hier das Ding. Haben wir keine Ahnung? Oder liegt es einfach daran, dass vielleicht AEW in Scorpio Sky mehr sieht als wir? Woran liegt's?
Was? Wir haben komplett Ahnung. Nein, man muss ja dazu sagen, wir haben in der Preview auch richtig gesagt, Scorpio Sky ist immer einer, wo wir sagen, der ist so kurz davor. Aber dann hast du auch zu Recht eingeworfen, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und deshalb tippt man nicht so auf ihn, dass man halt denkt, dieser Titel ist vielleicht dann eher für die Jüngeren, vielleicht will man da jemanden noch mehr pushen. Aber Scorpio Sky, wenn man halt realistisch sieht über die ganze Zeit bei AEW, wo er als Einzelwrestler unterwegs war, war er immer kurz vor dieser Schwelle. Ja. Also es ist schon absolut, der Sieg ist legitim und er wäre wahrscheinlich sogar der zweite Pick gewesen, den ich genommen hätte, aber wir haben ja nur einen getippt. Und ich glaube, bei dir ist das auch so, das ist halt nicht so in erster Front, aber das ist so direkt der danach, wo du sagst, sichere Nummer, kann man was machen, das kann funktionieren und das ist so, muss man sagen, nicht grundsolide, klingt mal so doof, aber es ist jemand, auf den du dich verlassen kannst.
Ich habe eben auch im Match gemerkt, dass man mich mit dieser Story, die man hier erzählt hat, auch so ein bisschen bekehrt hat, weil man eben diese Geschichte erzählt hat, dass er kämpft und immer noch ein Stück näher und noch ein Stück näher und noch ein Stück näher, dann berührt er ihn, dann irgendwie ist er fast dran und dann kommen noch andere dazu und diese Geschichte war schon extrem gut erzählt und das ist was man hier sehr clever aufgebaut hat und deswegen absolut legitimer Contender. Plus natürlich die anderen sind ja vielleicht auch hier und da noch in andere Fäden verstrickt. Man kann gerade auch mit Lance Archer, glaube ich, mit denen kann man auch in andere Regionen noch was machen. Ethan Page und Max Caster, beides Top-Talente. Für die wäre es vielleicht ein bisschen zu früh gekommen. Ich hätte Max Caster cool gefunden, einfach so als Experiment. Weißt du, als Überraschungspick quasi, der auf dem letzten Drücker noch seinen Startplatz hier bekommen hat.
Der auch wieder gut gewappt hat am Anfang.
Ich finde den super charismatisch und wäre vielleicht auch zu früh gekommen, sagen wir es mal so.
Genau, das ist so einer, gibt dir noch ein bisschen Zeit, aber das wird ein großer.
Ja, und deswegen, Scorpio Sky hat's verdient und da auch dieser Moment, dass er das Ding dann da gewinnt, das ist schon cool, auch wenn er eben auf der Leiter einen riesengroßen Donut umarmt hat.
Den der jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit rumtragen muss. Ach, das wäre so lustig.
Es ist ja, das Match ist ja jetzt schon in dieser Woche quasi, insofern muss man sich da keine Sorgen machen, dass er damit Probleme beim Zoll bekommt oder so. Oder davon Rennigel verfolgt wird, man weiß es nicht. Kommen wir dann mal zum nächsten Event, weil das war ja dann nicht unbedingt ein Match, sondern es war ja die Verkündung des neuen Talents. Es gab einen Countdown, es gab eine mysteriöse Musik, die vielleicht Fans schon kannten, wenn sie längere Zeit dabei sind. Christian Cage wechselt die Fronten und zwar zu AEW und unterschreibt den Vertrag. Wir haben gemutmaßt, wer es sein könnte. CM Punk, Brock Lesnar und so weiter und so fort. Kurt Angle hat auch noch mysteriös gepostet im Vorfeld. Jetzt ist es Christian geworden. David, was sagst du dazu? Wir haben ihn zuletzt noch beim Rumble gesehen, das muss man auch mal sagen.
Genau, also, das ist halt das Heftige ein bisschen dabei, dass du halt nicht nur ihn beim Rumble gesehen hast, sondern anschließend halt noch eine Promo siehst, ein Promo-Video, wo du halt siehst, er Edge und er umarmen sich, ein besonderer Moment. Und im nächsten Moment ist er halt bei AEW. Ich bin ein bisschen bei John Moxley. Er sagte in einem Interview vorher mal, wenn du die Chance hast, Christian zu kriegen, nehmen unter Vertrag, bin ich komplett bei ihm. Ich fand jetzt, ich kannte die Musik. Ich habe dich auch direkt gefragt, das ist doch die TNA-Musik, oder?
Ja.
Hast du mir netterweise zugestimmt. Ich weiß nicht, ob ich es positiv oder negativ sehen muss. Ich muss erstmal sagen, der Pop war gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass halt nichts gesagt wurde von ihm, sondern er kam halt raus, hat den Vertrag unterzeichnet, ging halt wieder rein. Das mag ich generell nicht, wenn halt irgendwie was groß angekündigt wird, dann gibt zumindest irgendwie eine Info, was wollt ihr damit? Und dieses, was wollt ihr damit, das ist halt die Frage. Aber bei Christian, ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei vielen die Enttäuschung groß ist, weil Christian ist generell keiner, wo du mal sagst, ah, der Mega-Topstar, aber eigentlich ist er halt ein zukünftiger Hall of Famer. Das ist einer, der am Mikrofon richtig, richtig gut ist und der auch im Rumble bewiesen hat, dass er halt topfit ist. Also ich fand, im Rumble hast du keinen Hauch von Ringrost gesehen. Und ich glaube auch, dass Christian weiterhin richtig, richtig gute Matches abliefern kann. Und was mich zusätzlich positiv stimmt, ist die Tatsache, dass Christian auch nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwelchen Leuten ein Spotlight nimmt. Und wenn du ihn dahingehend einsetzt, vorhin, okay, gib ihm noch 1-2 Jahre, immer mal wieder eine Fehde, die auch wirklich anders als bei Matt Hardy im Ring echt gut sein kann, mit gutem Storytelling, nehme ich mit. Wenn du ihn einsetzt, dass er halt den Talents Backstage hilft, und ich glaube, das ist auch jemand, da holt man auch gerne sich Rat. Nimm es gerne mit, mache ich. Aber man muss natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Man holt immer wieder ältere WWEler rüber. Man hat mit Paul White jetzt auch jemand, der ja auch in den Ring möchte. Die Ringzeit soll bei allen nicht zu viel sein. Bei ihm ist es aber wirklich so, dass ich sage, vom Ring technischen her freue ich mich schon auf die ersten Matches.
Ja, es sind natürlich jetzt jede Menge neue Paarungen irgendwie möglich. Das ist ja dann auch das Interessante. Ich bin jetzt trotzdem mal hier der Teufels, wie nennt man das, Teufelsadvokat oder sonst irgendwas. Ich hatte da schon extreme TNA-Flashbacks, so leid es mir tut. TNA war damals top, aber es ist halt eben auch schon jetzt.
Du hättest lieber andere Musik gehabt, ne?
Das ist dieselbe Musik.
Ja, ich meine, du hättest auch lieber andere Musik gehabt, quasi ein anderer Charakter hier.
Ja, genau. Das hat mich massiv gestört, dass wir dieselbe Theme gehabt haben, weil das direkt so diesen, auf der einen Seite natürlich diesen schönen Nostalgie-Faktor gehabt hat, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, okay, 16 Jahre zurück. Schon ein bisschen her, ne? So lange ist er schon dabei. Und damals haben sie auch alle gerufen, it's Christian Cage! Und jetzt auf einmal soll ich das schon wieder geil finden und er soll jetzt der Gamechanger sein oder irgendwas? Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Jetzt aber die nüchterne Seite, nicht die Olaf ist ein mieser Smartmark-Seite, ist all das, was du gesagt hast, natürlich total richtig. Man muss versuchen, mit den älteren Talent, das man hier hat, die jungen Leute aufzubauen. Das hat man zuletzt gut gemacht. Wir sehen das bei Sting und Darby Allin. Wir sehen es jetzt bei MJF und Chris Jericho. Wir haben auch einen Orange Cassidy gesehen, der von Jericho profitiert hat. Wenn man das macht und wenn man das beibehält, ist es gut. Aber ich finde auch, dass es langsam reicht mit dem alten WWE-Talent. Also es wird langsam ein bisschen viel, meiner Meinung nach, was das angeht. Und man muss eben auch da ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Fanbase, die sich eine Alternative gewünscht hat, so ein bisschen vergrätzt damit. Und damit, das meine ich jetzt gar nicht mal so negativ, wie sie es anhört, aber ich glaube, dass viele Hardcore-AEW-Fans sich vielleicht was anderes gewünscht haben hier und da.
Ja, vor allen Dingen brauche ich jetzt erstmal nächsten 6 bis 12 Monaten keine Ankündigung mehr. Wir haben jetzt wieder eine neue Verpflichtung.
Ja.
Ich finde, das Roster ist jetzt langsam voll.
Ja, man hat ja auch noch weitere Wrestler unter Vertrag
genommen. Ja, deswegen.
Ja, also ich war jetzt nicht super gehypt, dass es Christian ist, muss ich dazu sagen. Ich mag den total als Wrestler und als Typen auch. Und ich glaube, da können auch sehr viele von den jungen Leuten von profitieren. Aber es ist jetzt auch langsam mal ein bisschen genug. Arbeitet mal mit dem Talent, was irgendwie da ist. Und ich will jetzt auch nicht ständig diese Schüler-Lehrer-Geschichte haben, wie wir es jetzt bei Darby und Sting haben oder sonst irgendwas. Also das muss jetzt nicht überall sich durchziehen. Ich will nicht immer den Kontrast alt und jung haben. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber ja, lassen wir es einfach hier an der Stelle mal so stehen. Was übrigens auch noch angekündigt worden ist, ist ja Double or Nothing. 30. Mai findet statt. Und wieder in Jacksonville, wie wir es jetzt eigentlich ja regelmäßig haben und immer haben. Und damit kommen wir dann auch zu dem nächsten Match des Abends. Und es ist ein Street Fight. Es ist auf der einen Seite Team Taz, also der FTW-Champion The Machine, Brian Cage und Absolute Ricky Starks. Und auf der anderen Seite stehen Sting und der amtierende TNT-Champion Darby Allin. Wir haben im Vorfeld ein bisschen gemutmaßt. Wie sieht's denn aus? Wird's Cinematic? Wird's ein richtiges Match? Du hast den richtigen Punkt gebracht. Man wird ein Cinematic-Match machen, allein um ja hier Zeit zu haben, um den Ring umzubauen. Und da hast du absolut recht gehabt, David.
Ich habe immer recht. Wir verschieben sich den nächsten Podcast um 4,5 Stunden, weil darüber möchten wir jetzt, glaube ich, reden. Kann ich jetzt, warte mal, ich mach's mal andersrum. Ich zitiere mal, was sich Olaf schrieb, während ich es geguckt habe und ich wusste, nee, er hatte dann geschrieben, ja, ich guck mir das später an, bin noch nicht so weit. Ich schrieb ihn, saugeiler Sting, Darby, Entrance. Dann habe ich geschrieben, ah, den Entrance schaue ich mir nachher nochmal an. Danach, richtig geil, Ausrufezeichen. Dann, im Laufe des Matches, das Ding macht richtig Bock, Ausrufezeichen, viel Spaß nachher. Danach habe ich geschrieben, ist Ausrufezeichen, das Ausrufezeichen, geil, Ausrufezeichen. Das Match hat mich komplett weggebombt und ich nehme es jetzt schon vorweg, bevor wir ins Detail gehen. Es war für mich persönlich rein subjektiv das beste Cinematic-Match, was ich bislang gesehen habe. Das war fantastisch. Jetzt können wir anfangen.
Genau, es war ein Match, was von vorne bis hinten durchgestylt gewesen ist. Ne? Also das Intro war natürlich fantastisch. Von vorne bis hinten, wie man erlebt hat, wie die beiden Teams hier in diese Lagerhalle kommen. Also Machine, Brian Cage und Ricky Starks, die dann mit einem, ich glaube, es war ein Lamborghini, grüner, giftgrüner, da hinfahren, dann auch mit der entsprechenden Blende, was auch richtig geil ausgesehen hat, mit Drohne und was man da alles eingesetzt hat an Production Value und dann eben Sting, der mit einem schwarzen Pickup-Truck irgendwie da hinfährt.
Erstmal macht er das Radio an.
Stimmt.
Das fand ich super. Du siehst einfach, wie er das Radio anmacht und dann fängt halt die Musik von Darby Allin an. Genau. Du weißt ja noch nicht direkt, wer sitzt da jetzt gerade an dem Wagen. Dann fährt dieser Pickup-Truck los. Und dann einfach die nächsten, wie lange geht das? 1,5 Minuten? Keine Ahnung. Ja. Das ist so bombastisch cool gemacht vom Style her. Ich nehme es dir vorweg, eigentlich sollte so sagen, ist mir jetzt aber egal, weil Darby Allin fährt durch eine komplett leere Stadt mit einem Skateboard, während diese Musik läuft und immer wieder siehst du halt auch, beim Pickup-Truck ist halt jemand mit einer Maske, der einen Flammenwerfer anzündet. Und bei Darby Allin fährt an Leuten vorbei, die halt da rumsitzen, auch mit Maske. Und das hatte ein bisschen was von, hatte ich dir halt geschrieben, von der Purge. Das war von der Stimmung her so cool. Und erst im Verlauf des Entrance hast du gesehen, ey, warte mal, bei Darby Allin, aber auch bei Sting, da ist am Make-up irgendwas anders. Und bei den Masken ist auch irgendwas anders. Und es war halt einfach so, dass das Paint genau halb war. Also halb Darby Allin und halb Sting. Und zwar bei allen. Und währenddessen läuft diese Armee von maskierten Leuten in diese Lagerhalle rein, die im Übrigen sehr cool aussah. Das war richtig so Industrial Streetfight-Look, laufen da ein und dann kommen die da hin. Und das ist so gut geschnitten, wo ich einfach nur dachte, oh, man hat da nicht nur Liebe zum Detail reingepackt, sondern auch ein bisschen Produktionsbudget. Also man wollte dann richtig was raushauen. Und allein der Entrance, boah, also da hatte ich richtig Bock, als die reinkamen.
Ich fand's auch super. Also ich war auch sehr überrascht. Also ich habe ja so ein bisschen Angst gehabt, dass dein Hype meine Vorfreude so ein bisschen schmälert, muss ich sagen. Ich hatte dazwischen noch eine Abgabe und musste dann vor dem Match ein bisschen pausieren. Entsprechend habe ich mal zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut. Aber es war ganz das komplette Gegenteil. Also ich war dann auch wirklich komplett im Match drin und ich war zu jeder Sekunde in diesem Match neugierig darauf, was als nächstes passieren würde. Und man hat es in meinen Augen extrem gut geschafft, jedem Charakter hier wirklich so den Stempel aufzudrücken und nochmal zu zeigen, was die können und was die eigentlich darstellen. Das habe ich sehr gemocht. Und du hast gerade Production Value angesprochen. Da waren so ein paar Punkte dabei, die ich sehr mochte. Also nur so kleine Spots, weil müssen
die Kamerafahrt, oder?
Die Kamerafahrt, aber was ich auch geil fand, war, als dann Brian Cage und Darby Allin sich so in den hinteren Teil dieser Halle vorwagen, kurz bevor die beiden, also bevor Brian Cage Darby hochnimmt und durch diese Türen schmeißt, da ist ein Scheinwerfer gewesen an der einen Seite. Und dadurch hast du auf der Seite, wo die Türen gewesen sind, hast du die großen Schatten von Darby und Brian und konntest dann eben sehen, wie die beiden sich prügeln. Und dieses Spiegeln quasi von den aktiven Bewegungen und den Schatten, das fand ich mega geil in dem Augenblick, weil es irgendwie so eine Dreidimensionalität in dem ganzen Ding gebracht hat. Was du ja normalerweise, du willst ja sonst keine Schatten haben, so großartig. Aber hier hat das super funktioniert. Und dann natürlich auch der Effekt, wenn dann eben dann Brian Cage den hochstemmt und da durchwirft. Wir haben später noch gesehen, wie Brian Cage den armen Darby Allin hier im Suplex-Ansatz die Treppen hochträgt.
Was halt, das sah super aus. Ich fand, absolut. Ich mochte crazy auch diese ganzen Schnitte. Man hatte im genommen sich ja schnell getrennt. Erstmal, das Match hat mich schon gewonnen, als du einfach saßt. Der allererste Move, Brian Cage nimmt Darby, will ihn halt gegen die Wand, die halt sehr nah am Ring war, schleudern. Und der springt davon einfach ab. Wo du einfach dachtest, oh, ihr benutzt die Umgebung.
Ja.
Und das war genau das, was sie halt komplett durchgezogen hatte. Und beide haben sich dann getrennt, also die Teams haben sich getrennt. Aber es wurde halt immer wieder so gemacht, dass du halt von einer Storyline zu anderen kamst. Es war auch mal, wenn einer verletzt war, war es halt nicht so, der ist weg, jetzt komplett aus dem Bild. Nee, es wurde immer wieder auch rübergeschnitten. Dadurch hatte es halt wirklich diesen Filmcharakter und auch diese, wie du halt sagtest, es gab halt immer wieder Geschichten auch innen drin. Also Darby Allin wird halt eigentlich komplett auseinandergenommen von Cage, der halt ein Monster war. Muss ich noch sagen, Darby Allins Outfit hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das macht er weiterhin. Alle hatten ja Straßenkleidung an, aber bei ihm sah das halt deutlich angenehmer aus. Cage sah aus wie ein Monster.
Ja.
Übrigens. Ich mochte auch einfach, dass dann wirklich Ricky Starks war dann halt derjenige, der dann komplett provoziert hat, das Ding komplett provoziert hat, auch sagte von, hey, ohne deinen Baseballschläger bist du gar nichts. Und dann einfach diese Coolness von Sting hat sie auch durch dieses Match gezogen. Der guckt sie einfach den Schläger an, guckt nach oben zum Fenster und wirft das Ding einfach komplett hoch zum Fenster. So, jetzt habe ich keinen Schläger und los geht's. Und diese Kleinigkeiten haben sich komplett durch das ganze Match gezogen. Das fand ich richtig gut. Auch, wie gesagt, wie diese Umgebung sich, wie man die eingesetzt hat, wenn es dann später nach oben geht. Ich springe ein bisschen hin und her.
Ist egal.
Und Sting wird dann halt gegen diesen uralten, verrotteten Aktenschrank geknallt. Und er greift einfach eine Schublade und zieht die raus und haut die gegen das Knie.
Mhm.
Und das hat sich halt durchgezogen. Aber es fühlt halt sich nicht so an, wegen, ja, wir machen jetzt Spot nach Spot. Wir hatten zum Beispiel dieses Matt Hardy Cinematic, wo sich das halt wirklich anfühlte, okay, Spot, Pause, wir kommen dahin, nächster Spot. Sondern es war halt wie so ein glaubwürdiger, klingt ja blöd, weil Wrestling ist ja nicht glaubwürdig, aber wie ein glaubwürdiger Brawl. Irgendwie ein Thriller, den du siehst, wo man halt wirklich einfach alles nimmt, was man gerade hier findet, ohne Rücksicht auf Verluste. Okay, hier ist irgendwie ein Pfahl, ein Stützpfeiler. Alles klar, ich habe Darby Allin, der wiegt da nichts, ich knall den voll dagegen.
Das oder ich heb den hoch und wir werfen ihn einfach mal durch die Glasscheibe.
Ja, genau das. Auch zu zweit. Ja, komm, einfach durch, ja. Und der nimmt den Bump und das sah so gut aus, auch von Kameraperspektive her. Wow, ey, ich war so drin in diesem Match. Und ich wusste im Übrigen zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie lange das ging.
Nee, da habe ich eh nicht drauf geachtet, muss ich dazu sagen, sondern ich war hier wirklich im Match drin. Also mir hat das von vorne bis hinten gut gefallen und um nochmal auf die Charakterdarstellung hier zu sprechen zu kommen. Also du hast es schon angesprochen, Brian Cage sah wie ein absolutes Monster aus. Da war es ja auch oft so, also da gab es ja auch diese Sequenz zum Beispiel, wo Darby auf dem Rücken von Cage hing, ja. Und Cage vorne noch Sting quasi abhalten konnte. Wir haben den Eingriff von Hook und von Powerhouse Hobbs gesehen. Auch das fand ich schön. Hook war ja auch ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Wurde ja zuletzt auch noch von Sting entführt und hat auch gesagt, so, das hier, ne, du kriegst jetzt heimgezahlt, dass du mich hier kidnappst und so. Fand ich super. Sting sah absolut glaubwürdig aus und auch brutal und kaltblütig, wie er dann auch im ersten Teil des Matches, wie er dann einen Ricky Starks nimmt und mehrfach mit dem Kopf an die Wand schlägt quasi, oh ja. So rücklings und dann noch mal kurz zurückgeht und dann einfach noch mal so, einfach nur, um noch einen Punkt zu setzen, noch mal dagegen schlägt. Das war extrem wichtig. Darby, absolut unzerstörbar, der übersteht das Glas, der übersteht die Würfe gegen die Objekte und gegen die Wände und ich weiß nicht was.
Darby kam vor allen Dingen immer mit Schwung, ne?
Ja, ja.
Darby hat immer versucht, von wegen komplett dieses einfach, ich weiß, ich bin körperlich unterlegen, ich gebe einfach alles. Das ist einfach dieser totale Fighter-Modus. So. Und wenn ich mit Cage hinten auf den Rücken springe, ist egal. Ich springe mit voller Wucht immer rein.
Ja, und super. Auch so verrückt, ne, wo er dann diesen Pfeiler hochklettert quasi.
Ja.
Und dann einfach den Coffin Drop quasi rückwärts zeigt. Mega cool. Mega cool. Und wie gesagt, Production Value war da, die Cuts waren da.
Es gab auch schöne Momente. Also es wurde ja auch zum Beispiel jeder, du wirst ja belohnt dafür. Okay, ich habe aufmerksam zugeguckt. Es wird halt nicht vergessen, der Baseballschläger wird nach oben geworfen. Sting ist wieder unten, hat echt ein Problem mit abgefertigt und dann einfach oben Darby, hey, Sting siehst du, wie der hochguckt, wirft den Baseballschläger rüber. Ja, und dann geht's richtig los. Und dann zerschlägt er den halt so fest auf Cage, dass der Baseballschläger bricht. Und das ist cool gemacht. Das ist einfach.
Ja, wir haben noch die Schaufel gesehen, die jetzt zum Einsatz gekommen ist, die Schneeschippe irgendwie. Es gab dann diesen Elbow vom Balkon auf dieses Verbindungsteil quasi im Treppenhaus, keine Ahnung, wie man das dann nennt. Ja. Auf jeden Fall ist dann Darby von da oben runtergesprungen, ist durchgecrashed und dann hatten wir dieses Aufeinandertreffen zwischen Ricky Starks und Sting, was dann auch tatsächlich wie ein Wrestling-Match fast schon gewesen, auch wo Sting dann mal eine Powerbomb gekonnt hat, in Sunset-Flip und dann am Ende war es dann eben der Scorpion-Deathdrop, der hier zum Sieg geführt hat. Also, du hast es mir auch schon während des Matches geschrieben quasi, dass man gar nicht merkt, dass Sting hier in irgendeiner Art und Weise ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, geschweige denn, dass er schon eine karrierebeendende Verletzung hinter sich gehabt hat. Und mir geht's genauso. Ich fand, das war eine richtig geile Art und Weise, wie man Sting hier, den Charakter Sting präsentiert hat, wie man den nochmal neues Leben fast schon eingehaucht hat. Ich fand diese brutale, harte Art, die er hier an den Tag gelegt hat, fand ich richtig geil. Und trotzdem, alle anderen haben auch davon profitiert, weil das eben hier so präsentiert worden ist. Auch ein Brian Cage, der sieht doch hier aus wie das Monster, dessen Rücken musst du erstmal einen Baseballschläger zerbrechen, damit du da eine Chance hast und musst ihn dann noch irgendwie durch das Treppenhaus elbowen. Also
dieser Bump war echt übel, ne?
Also,
das war schon. Es passt halt alles. Auch die Moves, die Angriffsaktionen, die passten ja auch zu jedem Charakter.
Ja.
Das ist halt wirklich komplett so, dass du, selbst wenn du die nicht kennst, du wusstest, wofür jeder Wrestler steht. Am Ende, dass es halt im Ring endet und da halt doch ein, zwei Minuten halt normales Match, Anführungszeichen, ist, passt da auch. Und ich fand, der Stinger hat mich sehr an den WCW-Stinger erinnert von damals. Das hat sich einfach so angefühlt, von, okay, du bist gar nicht mehr so alt. Das ist der Stinger, den ich mag. Und wenn man ihn weiter einsetzt, dann bitte nur in die Art Matches. Weil ich fand das super unterhaltsam. Es hat auch noch mal weiter die Geschichte zu Ende erzählt. Ja, nicht zu Ende erzählt, sondern einfach logisch erklärt, wie das jetzt so ist, dass Darby und Sting, dass das halt echt Partner sind, die sich ergänzen und wofür auch die stehen. Das halt eben nicht ist, Darby Allin übernimmt jetzt Sachen von Sting und so. Nein, nein, die pushen sich halt gegenseitig. Die geben einen den Punkt, den der andere vielleicht jetzt nicht mehr hat und so. Und das war super. Sting wirkt einfach wie richtig coole Legende, Badass, und ich fand's auch gut, dass kein, ich hatte zuerst erwartet, wenn Cinematic, dass irgendwie so Mystery besondere übermenschliche Fähigkeiten kommen oder so.
Ja.
Dass man damit spielt, hat man nicht gemacht und ich fand's im Endeffekt super.
Ja. Also mir hat's auch gut gefallen, auch der Abgang hinterher, wo dann das Ding auch nochmal zurückgeblickt hat quasi in die Kamera. Das ist schon richtig, richtig geiler Moment gewesen. Und das war ein richtig tolles Match. Also ich kann's nicht anders sagen, ich war da auch drin. Ich habe da auch richtig Spaß mit gehabt. Und da hat man deutlich mehr aus diesem Match rausgeholt, als ich mir das erträumt und erhofft hatte, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das würde auf eine andere Art unterhaltsam werden. Aber das war richtig gut und das war toll produziert. Und da muss man sagen, Hut ab, das war das Match of the Night, muss man ganz klar so attestieren an der Stelle. Und wir haben ja noch den Main Event, zu dem wir jetzt dann springen können. Sollen wir springen?
Wir springen zu Wunderkerzen.
Genau. Es gibt das Match um die AEW World Championship. Es ist ein Exploding Barbed Wire Deathmatch und es treffen der AEW World Champion Kenny Omega und Jon Moxley aufeinander. Wir haben im Vorfeld bei Kenny Omega auf dem Twitter-Kanal gesehen, wie die Blaupause für dieses besondere Match gewesen ist. Also drei Seiten des Rings waren hier mit Stacheldraht abgehängt. Außerdem waren draußen Boards. Es waren drin Boards mit Barbed Wire und mit Explosivstoffen.
Generell der Ringrichter eingepackt.
Der Ringrichter, der kam gerade frisch vom Streichen, sage ich dir. Und der wollte auch keine Farbe ins Gesicht bekommen. Deswegen hat er auch noch einen Face Shield getragen. Das war natürlich alles ein bisschen übertrieben, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber wenn wir jetzt mal das Match oder das Match-Finish und das, was danach kam, außen vor lassen, muss ich sagen, das war für mich ein richtig gutes Barbed-Wire-Match, was viele klassische Momente gehabt hat, die man auch in der Vergangenheit gesehen hat, gerade diese Anfangsphase, wo bei sich abgetastet haben, angedeutet haben, den anderen irgendwie in den Stacheldraht zu drücken und sowas. Das mochte ich sehr gern und dann eben im späteren Verlauf auch die Knall-Bumm-Effekte, die man sich so erwarten konnte. Aber ich fand das wrestlerisch und auch von der Dramaturgie und von der Inszenierung her fand ich das ein echt gutes Match, bis dann eben die letzten Minuten angebrochen sind. Da wurde es problematisch. Ich sag mal, lass mal drüber sprechen bis zu diesem Punkt, wo die Good Brothers eingegriffen haben. Weil ich finde, bis dahin hat das Match richtig Spaß gemacht. Und das war eine Schlacht, ein brutales Gefecht der beiden.
wie sage ich das jetzt? Ich fand das Match sehr, sehr spannend. Ich fand auch das Wrestlerische sehr gut. Mit den Stacheldraht sehr toll. Aber was mich halt rausgerissen hat, ich habe diese Art Matches nicht gesehen, waren halt wirklich die Explosionen. Es mag jetzt doof klingen, aber wenn du das Ding als Barbwire-Match machst, bin ich wahrscheinlich mega drin, ohne Ende. Aber durch diese Explosionen, die halt nicht direkt am Ringseil waren, sondern halt immer mit Sicherheitsabstand zu den Wrestlern, und dann musst du das entsprechend zählen, dass du halt, ja, okay, das erste Mal, wenn Moxley da in die Ringseile kommt, dann explodiert das halt sichtbar irgendwie einen halben Meter dahinter, und er zuckt dann anschließend, hatte ich ein Problem mit. Jetzt nicht so von, oh, ich bin komplett raus, was ist das für ein Mist, sondern einfach, das nahm mir die Glaubwürdigkeit und Intensität, weil die Intensität war in dem Match fantastisch. Ich mochte das auch anfangs total gern, dieses, ey, ich will dich in die Ringseile befördern, nein, ich dich. Man muss immer kurz bremsen, man muss auch mal selber aufpassen, dass man nicht automatisch, weil man nimmt den Anlauf, oh, nee, doch keinen Fehler machen. Das fand ich super. Also das war durch und durch sehr gut erzählt. Es war auch ganz anders als das Light-Out-Match, wo es halt für mich nur Spot nach Spot kam. Hier war wirklich Storytelling da, das fühlte sich wie eine Schlacht an, eine sehr persönliche Schlacht. Und ja, also wrestlerisch war es halt wirklich gut. Der Anfangsmoment war halt sehr gut und dann ging es halt auch schnell nach draußen. Es gab ja eine Seite, die halt nicht mit Stacheldraht war. Und dann kam es halt, war die Mülltonne mit den vielen Gegenständen und dann wurde es quasi brutal.
Genau.
Da fing die zweite Phase an.
Genau, da gab es ja auch schon diesen Kotaro Crusher von Kenny Omega dann auf die Mülltonne zum Beispiel. Das hat dann wiederum dafür gesorgt, dass Moxley dann ja auch relativ früh im Match schon angefangen hat zu bluten. Ja, und davor gab es dann eben auch schon mal die ersten Bekanntschaften mit dem Stacheldraht. Ich muss sagen, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es eher Effekthascherei ist mit den Explosionen als alles andere. Es geht ja um das Optische und um das Geknalle, was wir dann eben da hatten. Mich hat's hier und da ein bisschen nicht gestört, aber es ist eben dann auch so, dass die Wrestlers entsprechend verkaufen müssen. Ich weiß, bei dem ersten Mal, als Kenny Omega in die Seile gegangen ist, da hat er zum Beispiel nicht verkauft, dass diese Explosion da gewesen ist. Hat mich gestört. Das sind John Moxley im Verlauf, wo sie dann gesagt haben, oh nein, er hat jetzt hier sein Bein geopfert, als er den One-Winged Angel einkassiert hat, wo er das Bein ins Seil gesteckt hat. Ja, dann gab's auch die Explosion.
Ja, vor allen Dingen war da Kenny Omega anscheinend blind. Obwohl der 4 Meter entfernt war, gefühlt von dem Ding.
Ja, also die Sache mit dem Auge, das hat man ja im Vorfeld schon gezeigt. Ich glaube auch, dass dieses Match deutlich besser gewesen wäre, wäre es nur ein Barbed Wire Deathmatch gewesen und ohne die Explosion. Weil ich finde, das hat's ein bisschen, weiß ich gar nicht.
Das hat's ja, auch, es wirkte dadurch halt billig. Und genauso wie als später rausging und draußen waren ja auch diese Bretter mit den Stacheldraht und man springt da drauf. Das super cooler Bump. Aber wenn dann halt daneben diese Silvesterknallerfontänen sind, oh, die hätte ich einfach nicht gebraucht. Die mag halt doof klingen, aber lass einfach das Feuerwerk weg und das Match wäre richtig, richtig cool.
Ja. Ging mir genauso. Ich glaube, das wäre ansonsten ohne das ganze Knallbumm drumherum, wäre das ein astreines Deathmatch hier gewesen, an dem man richtig Spaß gehabt hätte. Allein weil die beiden so hart gearbeitet haben, das muss man ganz klar sagen. Also die haben hier wirklich ein tolles Match geliefert mit dem Stacheldraht, den sie da eben gehabt haben und haben da wirklich auch mit der Stipulation, die eben da gewesen ist, wirklich gut gearbeitet. Kann man echt nichts, ich kann da nichts Negatives dran finden. Ich fand, das war ein absolut spannendes Match bis dahin, wo beide sich wirklich den Arsch aufgerissen haben.
Ja, vor allen Dingen hast du ja auch noch weiter dieses Character-Work drin. Das Moxley ist halt der komplette Psycho, der reißt halt einfach irgendwo mal Stacheldraht weg und dreht sich das um den Arm herum, wo du halt wirklich denkst, okay, was ist mit dir gerade los? Ja. Aber das passte halt. Und Omega war halt auch einfach brutal. Du hast halt ihn auch, er hat das vom Blick her super gemacht, diese Aggressivität, dass es halt ein ganz anderer Omega war als beim letzten Aufeinandertreffen nochmal, beziehungsweise davor noch. Das hat mir gefallen. Es war sehr intensiv, es war auch immer wieder, dass halt die Gegenstände wurden ja auch eingesetzt, auch auf richtige Art und Weise. Und es war halt kein schnelles Match, aber das muss es nicht sein, weil die beiden haben es auch gut gesellt. Ja. Gerade auch Moxley hat es sehr gut gesellt, dieses. Es gab ja auch harte Moves, also wo du auch manchmal dachtest, ich habe zweimal gedacht, bei Omega wäre der Nacken durch. Gebe ich offen zu. Das sah halt gut aus. Also es war, ich war da drin. Es war nur halt immer, dass jedes Mal, wenn dieses Feuerwerk-Beton kam, ich ein bisschen rauskam. Was eigentlich schade ist, weil ansonsten war das gut. Es war auch ein würdiges Abschlussmatch bis dahin. bis zum Eingriff für diese lange Fehde, wo du halt wirklich sagst, okay, hier kommt wirklich ein klarer Sieger bei raus. Und das war es dann auch.
So, dann kommen wir mal dahin. Also wir sind jetzt hier wirklich dann an der Stelle. Es gab die V-Triggers, es gab den One-Winged Angel und was ich gerade angesprochen habe, einen Moxley, der dann seinen Fuß in den Stacheldraht bringen kann, wodurch das alles wieder explodiert. Und dann kommen eben im Nachgang die Good Brothers raus, um hier Kenny Omega zu unterstützen, weil der es offensichtlich ja nicht alleine schafft, den John Moxley hier wegzupacken. Es gibt einen weiteren Baseballschläger, der hier zum Einsatz kommt, mit Barbed Wire, aber vor allem auch mit, ja, Sprengstoff.
Das war das erste Mal in dem Match, wo es gut aussah. Das sah wirklich gut aus. Man muss dazu sagen, es war halt, leider konntest du halt sehr deutlich sehen, dass an dem Baseballschläger war das nicht der echte Stacheldraht, sondern der Fake-Stacheldraht. Der ist immer deutlich dicker als der andere. Nein, aber das war super. Als er dann diesen Schlag gemacht hat und dann gab es die Explosion, das sah gut aus. Das sah auch glaubwürdig aus, wo du wirklich denkst, okay, da ist etwas. Und dann gibt's halt den One-Winged Angel und den klaren Pin auch. Damit konnte ich auch leben. Also das war vom Finisher, wo ich sage, okay, es kam jetzt ein bisschen schnell am Ende, aber kann ich mitleben. Die Good Brothers haben halt ihm geholfen. Omega ist anscheinend, weil er Heel ist, kann das nicht allein schaffen. Ist noch okay mit der Explosion bei dem Baseballschläger, dass das passte. Und das danach, das war, Entschuldigung, ich würde ja gerne als AEW-Fanboy verschrien, aber das war lächerlich. Das war einfach auch fremd. Ich hatte so ein Fremdschämen. Ich habe das echt oft mal bei Serien, hast du mich schon mal gefragt, ja, Fremdschämen, ich kenne das. Und hier habe ich so Fremdschämen gehabt, dass ich kurz vor war, auszumachen.
Also, lass mal ganz kurz einsortieren, bevor wir alles
Entschuldigung.
Nee, alles gut. Es gab natürlich auch noch die Attacke von Moxley gegen die Good Brothers. Also, der hat die beiden ja auch noch ordentlich mit dem Baseball-Bat hier verdroschen. Also, da hat man ja schon versucht, dann auch gerade Moxley dann noch mal zu schützen quasi, dass der wirklich dann mit dieser Übermacht und dann noch mit diesem Baseball-Bat, mit der Explosionsstoff und mit dem One-Winged Angel, dass er da nicht mehr rauskommt. Dann war der Kampf gelaufen und es gab ja vor allem erstmal noch den großen Beatdown hier von den Good Brothers und Kenny Omega gegen John Moxley.
Handschellen.
Ja, genau. Und Handschellen. Und auch das müssen wir vielleicht auch mal nochmal dazu sagen. Es gab ja im Verlauf des Matches, war ja die Regel, dass nach 30 Minuten explodiert ja der Ring. Warum gab es keinen Timer? Das hat mich massiv gestört, weil selbst die Kommentatoren nicht genau wussten, wie lange jetzt der Kampf überhaupt schon läuft. Und ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt hier in der Schlussphase die Wrestler im Ring total auf Zeit gespielt haben und irgendwie rumgeeiert sind, was sie da machen sollten. Also lag das nur an mir oder hast du es auch so gesehen?
Ja, es war schade. Das war wirklich gut gewesen. Das hätte auch vor allen Dingen Druck erzeugt, auch auf die Wrestler, aber auch vom Publikum her. Gerade wenn du das so betonst, dann explodiert halt wirklich alles, Lebensgefahr schlechthin. Ich habe den Timer auch vermisst. Zumindest hat man dann irgendwann zwischendrin aus Versehen diese Musik abgespielt oder diesen Soundeffekt abgespielt, der die letzte Minute dann kam, als dann der Countdown kam.
Ja.
Das hat auch ein bisschen gestört, ja, aber dann kam der Countdown, Moxley wurde halt abgefertigt, lag da, man hat wirklich auf Zeit gespielt, du hast halt gemerkt, Omega ging ja auch in die Kamera, zu der man leider nicht übergeblendet hatte, deswegen wusste man erst nicht, was er sagt. Mitbekommen hat man halt von wegen, ja, this is what Moxley wanted. Omega war halt komplett drüber, aggressiv, nach dem Motto, ja, das kriegt man halt, wenn man sich mit mir anlegt, passt. Dann kam der Countdown und die schlimmsten 2 Minuten in AEW, die ich bislang hatte. Das ging. Erzähl du es, du bist da ein bisschen sachlicher, sonst verwende ich irgendwelche Kraftausdrücke.
Naja, also dann haben sie erstmal Omega und die Good Brothers und Don Callis haben sich erstmal dann zurückgezogen und dann quasi auf den Weg raus kam ja dann Eddie Kingston, der alte Wegbegleiter von John Moxley. Die beiden haben auch eine Fehde gehabt, wo ja dann auch das Leben von Eddie Kingston ja auch stark thematisiert worden ist, aber vor allem auch die Freundschaft der beiden irgendwo. Und Eddie Kingston konnte es dann wohl nicht mit ansehen, dass sein gefesselter Freund dann hier eben in diesem Ring explodieren würde und da draufgehen würde. Und erstmal habe ich mich gefragt, warum rollt er nicht einfach aus dem Ring? Die eine Seite war doch frei.
Ja, zieh ihn doch einfach,
roll ihn, was auch immer. Keine Ahnung.
Das war dann so unbeholfen erstmal. Erinnert mich manchmal daran, wie man so Referees, die komplett K.O. sind, versucht mal wach zu machen. Das sieht auch mal so unbeholfen aus. Aber ja, es war zu viel Zeit. Also wenn du sagst, es sind nur noch 10 Sekunden, dann okay, aber es sah unbeholfen aus. Aber Eddie Kingston hat erkannt, ich schaffe es nicht mehr. Und der Countdown läuft runter. Was macht man? Ich schütze natürlich meinen alten Freund, Weggefährten, egal was für Schlachten wir schon hatten. Er schützt ihn mit seinem eigenen Körper. Und dann laut allelitewrestling.com die Explosion detonieren. Ausrufezeichen.
Ja, ja. Dann ging so ein Glitzer von den Seiten. Es gab zwei kleine Explosionen, es gab nochmal zwei große Explosionen. Die Kommentatoren waren komplett perplex, wussten nicht, was da gerade vor ihren Augen passiert. Um zu retten, als dann die etwas größere Explosion losging, und dann ein Oh my God.
Nee, oh my. Und dann Pause. Und jetzt gab es eine kleine Explosion. Oh mein Gott. Und du denkst einfach so, was denn? Beim Entrance gibt's mehr Pyro. Oh mein Gott, das war so peinlich.
Ja, das
war. Ey, ich weiß mal, ohne Scheiß. Entschuldigung, aber ohne Witz. Also, ich denk mal, du und ich haben zu Silvester schon heftigeres Feuerwerk abgebrannt als da.
Ja, ich stand auch schon deutlich heftigerem Feuerwerk an Silvester als die beiden hier. Nein, das war natürlich, da ist irgendwas nicht glatt gelaufen. Toni Kahn hat ja dort noch im Nachgang gesagt, dass es da anscheinend Blindgänger gegeben hätte. Also irgendwas ist nicht explodiert. Das ist genau das Risiko, wenn du so eine Stipulation hier hast. Und das sah mega dämlich aus, für alle Beteiligten.
Ne? Ja, vor allen Dingen anschließend, Eddie Kingston ist bewusstlos, liegt auf Moxley. Und du hast im Publikum richtig gemerkt, da war ja richtig auch dieses Oh. Dieses enttäuschende Oh und dann auch irgendwie so.
Ja,
achte mal drauf.
Es gab auch Buhrufe.
Ja, genau, es gab auch Buhrufe. Und dazu recht, weil es sah einfach nur schrecklich aus. Das war Fremdschämen. Du erzählst eine Story, es passt ja auch dazu. Eddie Kingston, alles klar, Moxley, ja, du weißt die Verbindung, du weißt die Emotionalität. Dieses Schützen passt, wenn das Ding echt in Flammen aufgeht, sondergleichen, kannst du ja trotzdem geschützt machen durch irgendwelche Effekte, dass es einfach bestialisch aussieht. Ja, sieht super aus. Wenn dann aber nur hier vier Wunderkerzen zünden und dazu halt zwei Rauchbomben und der liegt dann anschließend, da habe ich mir gewünscht, dass er anders reagiert, dass er irgendwie sagt, okay, es hat nicht funktioniert, wir müssen was anders machen. Aber er liegt dann bewusstlos auf Moxley, der auch bewusstlos ist, und die Kommentatoren versuchen das halt so zu verkaufen, wegen, oh mein Gott, die beiden brauchen jetzt eine medizinische Hilfe, und du denkst einfach so, also wenn ich eine rauche, qualmt es mehr.
Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, vielleicht ist Eddie Kings einfach eingeschlafen in dem Augenblick. Der hat extrem tiefen Schlaf oder so.
Ich find's auch gut, wie es auch bei AEW auf der Webseite steht. Als der Rauch sich verzogen hat, konnte man sehen, dass Kings bewegungslos auf Moxley lag. Ja. Als der Rauch sich verzog. Welcher Rauch denn?
Ja.
Oh mein Gott, du hast ja, ich hab's nie gesehen, sowas, du hast vorher gewarnt. Du hast gesagt, dass dabei kann richtig was schief gehen. Und holy fucking shit, der größte Moment vom Pay-Per-View geht sowas von schief, dass halt, was ich, Ultimate Warrior und Hulk Hogan dagegen aussehen wie ein Feuerwerk. Also das kannst du auch nicht retten. Also das kannst du retten, indem du halt zum Beispiel sagst, Eddie Kingston reagiert und steht dann wieder auf oder so und guckt dann nach, du warst doch nicht so wild oder haben wir Glück gehabt. Aber dass sie halt beide das auch durchgehend gesellt haben danach, das hat es halt noch schlimmer gemacht. Und ich saß da hier echt so mit so einer Hand. Du kennst das bei Horrorfilmen, wenn du versuchst, so die Augen zu verdecken, aber du dann durch die Finger schaust. Genau so saß ich da, weil ich hatte so ein Fremdschämen, mir war das so unangenehm. Wie ging es dir denn?
Ich habe sehr laut gelacht. Es ist genau das passiert, was ich erwartet habe, dass halt irgendwas schiefgelaufen ist. Ich habe ja gedacht, dass eher so im Match, dass einfach da hier und da was nicht funktioniert. Dass aber die größte Explosion nicht losgeht, das habe ich nicht erwartet. Und es war natürlich total lächerlich dadurch. Also man kann es gar nicht schönreden.
Vor allem der Moxley noch vorher, er hat ja noch vorher im Interview gesagt, einen Tag vorher, wir riskieren hier unser Leben. Wenn ihr Kinder habt und so weiter und ihr denkt, das ist denen zu viel, schaltet nicht ein. Wir riskieren hier echt unser Leben. Es gibt, das Ding wird explodieren, ja. Ja.
Ja. Er hat ja dann auch im Nachgang nochmal das Mikrofon bekommen und hat es dann ja so ein bisschen versucht zu retten, so nach dem Motto, wir wissen alle, dass, oder können wir mal attestieren, dass Kenny Omega hier wirklich ein harter Hund ist und was wir hier für eine Schlacht abgerissen haben. Aber der Typ kann definitiv keine explodierenden Ringe bauen. Also man hat es da schon so ein bisschen mit Humor genommen. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was du machen kannst. Es ist eine Live-Veranstaltung mit solchen Effekten. Das kann einfach passieren. Aber es sieht natürlich denkbar dumm aus. Und das lässt sich auch nicht mehr retten. Das passiert. Das ist schon tausendmal passiert, egal ob in Japan oder bei anderen Promotions. Wenn du das Ding nicht vorproduzierst, sodass du es schneiden kannst, ist das eben im Live-Moment die Totalkatastrophe. Und ich würde gerne da Mäuschen spielen, was die da im Locker-Room und bei den Production-Meetings oder sonst irgendwas gesagt haben. Verklagt Tony Khan jetzt die Menschen, die da diese Explosionseffekte, die Stunt-Coordinator oder so?
Die denken sich wahrscheinlich nur so, boah, wir haben das 340.000 Mal getestet, immer hat es funktioniert, ausgerechnet jetzt nicht.
Ja, natürlich.
Murphy's Law, ne? Natürlich. Aber das Schlimme ist halt, dadurch, wir haben ja vorhin gesagt, okay, ohne Explosion wäre das richtig gut gewesen. Jetzt lass mal die Explosion weg und stell dir mal vor, Eddie Kingston schützt John Moxley mit seinem Körper, während die anderen Jungs mit Stacheldraht Baseballknüppel auf ihn einschlagen.
Zum Beispiel.
Das hätte so einen anderen Impact gehabt. Und ja, nächstes Mal bitte Explosionen weglassen. Ich brauche diese Art Match auf jeden Fall nicht. Es war halt schade, weil es war eine Schlacht und man soll ja nicht vom Finish dann auf alles schließen, aber das Problem ist halt, das hat mir sehr, sehr viel kaputt gemacht.
Ja, das ist eben auch einfach so. Und das ist nur das, was man dann mitnimmt. Die letzten Sekunden von dem Pay-Per-View sind das, was du als emotionales Gepäck mit aus diesem Event rausnimmst. Und wenn das eben so ist wie hier, ist es halt scheiße.
Oh mein Gott. Ja. Das war auch peinlich.
Oh mein Gott. Wenn die Effekthascherei nicht funktioniert, bleibt halt nichts mehr übrig, außer Hascherei irgendwie. Und das ist dann doof.
Oh mein Gott. Ja. Du denkst einfach so, nein. Ach ja, es war auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Pay-Per-View, der sehr viel Überraschung dabei hatte.
Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe das hier nicht so ganz ernst genommen. Also das ist eben genau das gewesen, was ich schon prognostiziert habe. Und irgendwie habe ich es geahnt, dass das so enden würde. Man ist hier ein Risiko eingegangen, man ist damit auf die Schnauze geflogen und ich glaube, man wird so ein Match einfach nicht mehr machen. Mach ein Barbwire-Match draus und wir wären alle glücklich gewesen. Genau das, was du gesagt hast. Lass Eddie Kingston sich da drüber legen und die schlagen auf ihn ein. Hätte super funktioniert und wir hätten eine neue Allianz gehabt. Die beiden alten Freunde sind wieder vereint und können sich dann nach ein bisschen hin und her gegen die bösen Buben stellen hier. Emotionalität wäre da gewesen. Jetzt müssen sie erstmal gucken, wie sie es retten. Also besprechen sie da quasi die Wand und machen sie jetzt einfach das komplett lächerlich und sagen wirklich, hier, unser Champion ist so ein Depp, der kann doch nicht mal ein paar Drähte aneinander halten oder sowas?
Keine Ahnung. Ich glaube, die schweigen das aus vielleicht. Weil sonst also, würdest du auch mega schaden. Ich weiß es halt nicht, wie du da darum draus
bist. Also, sie haben ja schon geteilt, dass Moxley das dann im Nachgang gesagt hat. Also,
man geht ja, Moxley, ja, aber ich weiß nicht, was Omega macht.
Ja.
Vor allen Dingen, eigentlich hast du ja die Storyline so gehabt, dass du, theoretisch hast du jetzt Moxley rausgeschrieben, wenn es halt wirklich Explosionen gab, aber gab es halt nicht. Jetzt kannst du ihn schlecht draufschreiben.
Nö, er hat ja auch gesagt, I'm still standing und so, ne? Also typische Moxley, ich habe zwar verloren und bin am Arsch, aber ich bin trotzdem noch da. Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung durch diesen Botch, der ich habe schon Leute gelesen, die geschrieben haben, hier, das ist der neue Shockmaster-Moment.
Das ist etwa die Liga. Wir waren live dabei, wir haben es miterlebt.
Live waren wir nicht dabei, ein bisschen verzögert, aber trotzdem. Ja. Trotzdem, lass mal hier zum Fazit kommen. Wie hat dir denn hier der Event gefallen? Wir brauchen eine Bananenwertung 1 bis 8.
Es war ein kurzweiliger Moment, kurzweiliger Event, der leider zwischen Höhen und Tiefen hin und her schwappte. Also war für mich ein bisschen Achterbahnfahrt. Du hattest das Tag Team Match, was absolut okay war, wo vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Du hast dann halt Tag Team Battle Royale, die schwierig begann. Dann aber dieses fantastische Finish hatte. Das Frauenmatch hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Miro auch wieder, fing richtig cool an. Mittendrin wieder Downer. Dann am Ende gut. Adam Page gegen Matt Hardy war vollkommen okay. Grünen Daumen da oben. Leitermatch fand ich gut. Es geht aber auch, selbst da geht's halt deutlich mehr. Das Cinematic Match, der Street Fight, fantastisch. Habe ich absolut nichts zu kritisieren. Gerne mehr davon. Pumpt mich damit stundenlang voll. Ich fand es grandios. Kenny Omega gegen John Moxley war ein würdiger Main Event, aber ein Main Event lebt auch vom Finish. Schwierig. Wie gesagt, hat sich durchgezogen. Mal Höhen und Tiefen, Auf und Abs. Ich gebe, weil es kurzweilig war und das Cinematic mich komplett abgeholt hat, schwanke ich zwischen 5,5 und 6 Bananen. Ich würde halt sagen, wahrscheinlich, wenn ich positiv bin, wenn ich nur Street Fight im Hinterkopf habe, sage ich auf jeden Fall 6 Bananen. Wenn ich das Finish im Kopf habe, gibt es einen Abzug 5,5. Sagen wir 5,5.
Ich gebe eine 5. Ich finde, das war einer der schwächeren AEW-Events, die wir gehabt haben bislang. Da war sehr vieles dabei, was mich nicht 100% abgeholt hat über die gesamte Zeit. Also insgesamt hat man gemerkt, dass in der Midcard, da hapert es hier und da ein bisschen, da gibt es ein bisschen Probleme. Wenn man dann eben in die höheren Card-Regionen guckt, da hat man dann eben auch gesehen, dass da die großen Punkte zu holen sind irgendwo. Und ja, dass dann eben das Finish hier den Bach runtergegangen ist, dass es dann bitter, aber das kann eben passieren, wenn man solche riskanten Stipulations hier mit reinbringt und sowas, wo extrem viel auf Effekte und Technik irgendwie ankommt. Manchmal funktioniert das dann eben auch nicht und was dann passiert, haben wir hier gesehen. Tja, so ist das. auf jeden Fall nicht gerade, also wenn man jetzt AEW Revolution im letzten Jahr und in diesem Jahr, muss man leider sagen, letztes Jahr hat sehr deutlich gewonnen in meinen Augen. Das war einer der besten Events, die wir im Jahr gehabt haben, wenn nicht sogar der beste Event. Und das Revolution in diesem Jahr, eine gemischte Tüte, sage ich mal.
Ja. Ja, das passt. Es war einfach mehr möglich. Es, oder ich habe ja immer das Gefühl gehabt bei dem Pay-Per-View, eigentlich wäre mehr drin gewesen.
Das ist richtig. So, aber an der Stelle würde ich auch sagen, machen wir den Deckel drauf. Wir sind ja schon wieder hier in Überlänge unterwegs, aber war auch ein langer Event und entsprechend müssen wir da auch viel drüber quatschen natürlich. David, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
Oh mein Gott!
Ja. Und hier geht's dann weiter im Programm am Wochenende mit Wochenend-Podcast. Wir werden den Chris Jericho wahrscheinlich doch zweiteilig machen, einfach weil derzeit mir ein bisschen die Zeit fehlt, um das große Ding dann vorzubereiten. Deswegen werden wir es zweiteilig machen und dann erstmal jetzt am Sonntag den ersten Teil von dem Chris Jericho Personality Special hier abhalten. Ansonsten bei Patreon und bei Steady habt ihr natürlich dann noch No Holds Barred, ihr habt das Match of the Week und ihr habt vor allem in der vergangenen Woche natürlich auch ganz, ganz viele Podcasts von uns gehabt. Breakout zu Ilya Dragunov haben wir da eben gehabt beispielsweise und noch ganz viel anderen Kram. Das Magazin hatten wir noch, einiges, was wir da auf Lager haben und wir werden natürlich da auch in den kommenden Wochen noch nachliefern und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, besucht uns sehr gern bei patreon.com/headlock.de oder steadyhq.com/headlock.de oder schaut einfach auf headlock.de auf unserer Website vorbei, unterstützt uns da und wenn ihr mit uns quatschen wollt, dann geht auf unseren Discord-Kanal, den findet ihr dann auch, also die Einladung dafür findet ihr auch überall unter allen Beiträgen und auch unter allen Videos, also kommt da gerne rum. Und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.